Hallo und herzlich willkommen beim Bradshaw Club, eurem Sex and the City Podcast mit Alessa,
Karin
und Judith.
Wir sind drei Frauen in den 30ern und haben damals wie heute Sex and the City gesehen. Im Bradshaw Club reden wir darüber, was wir früher über die Serie gedacht haben und was wir heute über sie denken. Und heute ist es soweit, ihr hört den zweiten Teil unseres Podcasts zu derselben Folge, die wir letzte Folge schon besprochen haben. Und zwar geht es um den zweiten Teil von Schwarz und Weiß. Und Es war emotional, es wird emotional bleiben, es wird emotional werden. Schnallt euch an, packt die Taschentücher aus, Glas Wein vielleicht auch.
Na, die Folge brauchte einfach Platz. Und da haben wir uns gedacht, bevor wir uns und euch hier das Erlebnis entziehen, da eigentlich echt alles irgendwie noch abzukürzen und irgendwas rauszuschneiden, was uns eigentlich am Herzen liegt, dachten wir uns, dann machen wir einfach hier doppelte Ladung. Oder?
Doppelte Ladung. Und was auch cool ist, wir kriegen heute noch eine neue Ladung von Are You a Charlotte, weil du hast ja neu gehört, ne? Also eine neue Folge gehört für diese Folge.
Ja, so wie immer. Ja. Außer natürlich an den Tagen, wo ich es nicht höre und das dann einfach wegignoriere. Aber ja, ich habe auch diese Woche wieder Are You a Charlotte gehört und es ist immer noch der Director zu Gast namens Alan Coulter, der ja viele spannende Folgen directed. Und diesmal machen sie wirklich Rewatch von vier Frauen und eine Beerdigung? Also
Todesfall.
Four Women and a Funeral. Ein Todesfall, genau. Und da gehen sie nochmal auf was ein, was auch schon mal so ein bisschen vorkam. Nämlich, dass ja in der ersten Staffel viel Kritik kam. Zum Beispiel auch sowas wie, ja, also von Männern vor allem, solche Frauen will niemand daten und die haben alle Sex, die sind alle promiskuitiv und so. Und die haben halt in der zweiten Staffel eben ja angefangen, Themen davon aufzunehmen und die in die Folgen reinzuschreiben. Und hier ist eine Szene davon, nämlich als Samantha bei der Frau des Mannes sitzt, mit dem sie eine Affäre hatte und sagt, was willst du? Willst du, dass ich sage, ich bin eine Hure? Und das ist halt quasi direkte Reaktion darauf, dass gesagt wird, das sind Huren, das sind Schlampen. Samantha ist so eine Schlampe, die hat mit, und es ist ja auch was, das habe ich auch richtig im Ohr, dass das ganz oft gesagt wurde, die lässt sich von jedem ficken. So. Liebe Grüße an Apple. Da wo ich immer jetzt, also da früher das auch irgendwie dachte, ich muss jedes Mal, wenn wir explizite Worte denken, muss ich daran denken, dass wir bei Apple anstößig sind. Wo ich aber auch früher auch das selber einfach so akzeptiert habe und jetzt aber so denke, das ist gar nicht so. Die bumst nämlich alle. Alle lassen sich von ihr bumsen. Und das ist auch so eine, allein wie die Sprache das darstellt, von wegen, die lässt sich von allen ficken. Nee, genau, das mochte ich, dass das da nochmal so spezifisch erklärt wurde, dass das direkte Themen sind, die als Reaktion auf die Serie in der Serie vorkommen und auch so eigentlich ja an den kritischen Zuschauer gerichtet. Ja. Willst du, dass ich sage, ich bin eine Hure? Ja, ich schlafe mit vielen Männern. So, das ist eine direkte Ansage in die Zuschauerschaft. Ich finde es toll.
Das ist richtig cool. Also, dass man das gleich so umgesetzt hat, dass man das ernst genommen hat, dass man das Problem gesehen hat und gleichzeitig damit gearbeitet hat. Also, das als kreativen Input für den Output dann genommen hat. Das ist und auch ein richtig gutes Zeichen. Also es ist einfach
total
fantastisch gemacht, wirklich.
Ja, es ist ja direkter gesellschaftlicher Austausch. Es ist richtig, also ich finde es richtig toll. Ich liebe das.
Ja.
Ja, und in der Folge kommt ja auch Mirandas Panikattacke vor, als sie ja die Wohnung kaufen will und dann auch immer gefragt wird, ja, woher kommt denn das Geld und so? Und sind es nur sie? Hier müssen sie Single ankreuzen. Und da hat Kristen was Interessantes gesagt, wo sie meinte, das ist heute noch so. Ich hab Häuser gekauft und ich werde auch gefragt, so, ja, ne, wer bezahlt es denn? An wen richte ich mich denn wegen der Unterlagen? Und sie so, ja, an mich. Ne? Und es ist einfach immer noch so, die Finanzwelt, diese Männer, die Leute, die gehen davon aus, dass Frauen einfach nicht eigenständig ein Leben führen, Kohle verdienen und sich ein Haus kaufen.
Es gibt eine Berliner TikTokerin, die durch Deutschland und auch durch die Nachbarländer reist und uns halt vorstellt, was sie da besucht, was man da essen kann. Ist so ein Service-Ding auch, ne? Sie zeigt, was sie isst, wie teuer das ist, empfiehlt Dinge und so. Und ihr müsst das mal gucken, sie thematisiert das auch oft irgendwie. Die Hälfte der Kommentare sind, na, hat Papa wieder einen Urlaub bezahlt? Und sie so, nein Leute, ich gehe einfach arbeiten dafür. Es ist mein Podcast, es ist mein Account, es ist meine Sache. So. Also das
mich
ist
ärgert
total
das
krank.
So sehr, weil ehrlich gesagt, mein Papa hat mir gar nichts bezahlt. So. Während der meinem Bruder während seines Studiums finanzielle Unterstützung gegeben hat, hat er sie mir nicht gegeben, als ich in der Ausbildung war für 420 Euro im Monat so und Vollzeit gearbeitet habe. Und sowas ärgert mich so. Ich bin echt, also habe mir immer alles bezahlt und das kriegt das hin. Und das ist ja bei uns allen so. Und wenn da diese, diese Art der, ja, so dieses Belittling, dieses Herabwürdigen, ja. Da rauskommt, da reagiere ich richtig doll drauf.
Kann ich verstehen. Ich muss dazu rudern. Ich habe finanzielle Unterstützung während des Studiums bekommen von meinen Eltern. Nein. Aber ich weiß es und ich kann es reflektieren. Und heute bin ich in einer Position, wo ich dann auch gerne was zurückgebe, weil ich aber auch weiß, boah, die hätten es auch anders machen können. Und sie haben auch dafür gearbeitet, ne, dass sie mir da die Unterstützung und die Wohnung bezahlt haben und so.
Guck mal, was du sagst. Meine Eltern haben mir das bezahlt. Sie, also beide haben das. Und da gab es ein interessantes ein Interview mit, ich weiß nicht, kennt ihr Lotta Stichler? Die ist ja auch so bei TikTok so eine, macht so viel so Schweden-Content und so. Relativ jung noch, aber hat einfach mit ihrem Content und so, ne, verdient sie Geld und kann sich ihr Leben finanzieren. Und sie hat nämlich genau darüber gesprochen, dass sie auch immer diese Kommentare kriegt, ja, Papa bezahlt ja, oder? Und sie dann sagt, also ne, sie regt das sowieso auf, aber niemand sagt, ja, deine Mama bezahlt dir. So, alle gehen davon aus, dass der Vater bezahlt. So, warum nicht ihre Mutter? Also generell überhaupt, warum muss überhaupt jemand was für sie finanzieren, wenn sie sich selber finanzieren kann? Aber auch dieses, warum schreibt niemand, das finanziert doch seine Mutter? So, nie kommt dieser Kommentar. Und da meinte sie auch so, also wie krass ist das, dass man wieder nur davon ausgeht, dass die Männer Geld haben, was in dem Fall einfach bei ihr auch nicht stimmt. Also, aber davon mal abgesehen, das war wirklich eine interessante Frage, wo ich dachte, stimmt. Habe ich noch nie gelesen, den Kommentar. Du finanzierst doch deine Mutter.
Weil wahrscheinlich, dass deine Mama bezahlt. Das ist halt früher so dieses klassische Rollenbild. Der Vater geht arbeiten so und die Mutter ist halt zu Hause geblieben.
Natürlich, ich weiß, wo das herkommt und warum.
Aber bei uns auch der Fall. Aber trotzdem hat meine Mutter ja mit das Geld verwaltet und hat dann halt auch gesagt, so irgendwie so, das Kind kriegt das. Also es ist ja irgendwie dann so ein Zusammenarbeiten.
Es ist ja am Ende auch egal.
Es ist ja auch einfach ein paar Entscheidungen, ne, welche Person dann das...
Ist ja auch an sich egal, aber trotzdem habe ich den Kommentar noch nie gelesen und fand es einfach ein interessanter Blick mal wieder so, ne, auf dieses gesamte Problem.
Ja.
Aber wollen wir uns nicht daran aufhängen? Wollen wir?
Ich habe noch mehr Are You a Charlotte?
Aber Judith hat noch mehr.
Das war gerade sehr viel. Das habt ihr nicht gesehen. Das war gerade sehr viel Fluglotsen ähnliches Gewinkel von Karin, die eigentlich woanders hin wollte, als sie jetzt gekommen ist.
Nee, aber ich habe hier noch,
Content. Der Flieger ist noch nicht abgehoben.
Nee, der Flieger ist noch nicht abgehoben, weil hier sind wieder spannende Sachen drin. Und zwar geht es um die Essensszenen. Und da reden sie darüber, dass ja normalerweise, wenn was gedreht wird, wird bei diesen Essensszenen stehen da so Eimerchen und dann wird ein bisschen einfach da reingespuckt, ne? Weil die müssen ja, die drehen ja so eine Szene immer und immer wieder und die können ja dann nicht einfach das ganze Essen essen.
Doch, ich kann die ganze Zeit essen. 87 Mal essen, ich bin dabei, Leute, gar kein Problem.
Ja, aber die vier nämlich auch, weil die hatten die Eimer da, aber da hat der Director dann nämlich gesagt, so ja, die waren aber immer leer. Und das lag daran, dass die halt auch oft mit vollem Mund reden sollten. Gerade Miranda hat ganz oft Szenen, wo sie mit vollem Mund redet und wo das Essen und das in den Mund nehmen dazugehört und dann auch weiterreden und dann runterschlucken. Und da dachte ich so, ja, wir haben ja schon öfter gesehen, dass da ganz oft das Essen eher hin und her geschoben wird. Und zwar, weil die da teilweise einfach schon beim siebten Teller waren. Mhm. Und das fand ich einen ganz interessanten Einblick.
Stimmt.
Weil wir ja auch schon mal öfter darüber geredet haben. Genau, dann, es wird, also in der Folge, wenn es interessiert, da sind wieder mehr Sachen. Ich hole jetzt mal nur die spannendsten raus. Und zwar hat Kristen auch gesagt, dass sie manchmal, wenn sie eine alte Folge sieht, sich gar nicht an ihre Storyline erinnert und dachte so, wow, ich wusste es nicht mehr. Und dann manchmal das Gefühl hatte, weil zu der Zeit wurde Are You a Charlotte ja noch gedreht, als diese Folge kam, dass sie meinte, ich muss das doch wissen, das ist ja Charlottes Vergangenheit. Und als heutige Charlotte muss ich mich doch eigentlich dran erinnern, was ich ganz süß von ihr fand. Und dann als letztes kam auch nochmal Big ins Gespräch, weil in dieser Folge sind Carrie und Big am Ende Bowling spielen. Und da hat Kristen gesagt, sie hat ja früher einfach ohne irgendwelche Bedenken einfach Big supported und sieht das ja jetzt anders und meinte, diese Szene hat ihr geholfen und das war bei uns ja auch so, zu sehen, deswegen mag sie ihn. Ne, sie ist super entspannt, wenn sie mit ihm alleine ist. Die haben eine gute Zeit, die lachen zusammen. Und da fällt es einem auch viel leichter, ihn zu mögen. Und die haben ja auch einfach diese Chemistry. Und das fand ich ganz, ganz spannend, dass ihr das genauso ging. Und reden halt einfach dann noch ein bisschen darüber, dass es auch unfair ist, einfach diese Vergangenheit, diese 25 Jahre alte Serie immer nur zu kritisieren, sondern natürlich auch ein bisschen den Zeitgeist sehen muss, was ich finde Also was wir eigentlich schon gut hinkriegen.
Ja.
wo Kirsten dann aber sagt, deswegen wollte sie den Podcast machen, um das zu vergleichen. Wo ich dachte, so, die Idee hat sie ja doch wohl von uns. Das ist ja genau unser Intro.
Hat sie wohl unseren Podcast gehört?
Ja, wir haben uns Rewatch auch nicht ausgedacht, aber das ist ja schon eine große Grundlage von unserem Podcast, dass wir sagen so, wir machen den Vergleich so, auch von uns als 13-Jährige und als jetzt Mitte 30-Jährige und so.
Total.
Ja.
Das macht ja aber auch so Spaß. Und das hatte ich ja auch in der letzten Folge, diese Erkenntnisse von, oder überhaupt so oft dieses Gefühl von, früher habe ich das total anders gesehen und heute verstehe ich endlich, was damit gemeint ist. Und dass man es damals so unter dem, wie man aufwächst, auch vielleicht gar nicht verstehen kann, weil man die Erfahrung nicht hat, weil man sich diese Gedanken überhaupt nicht gemacht hat. Und das finde ich deswegen nochmal wichtiger, dass wir das hier machen und dass wir da nochmal reingehen und dass wir nochmal nachfühlen und nochmal nachjustieren. Ja. Moment, wie sieht das jetzt überhaupt aus?
Ja, das ist wirklich, wir machen eine wichtige Arbeit hier. Für uns, also für mich persönlich, mir hilft es auch richtig viel, das endlich mal alles besprechen zu können. Ja. Und ja, hoffentlich ist das der gleiche Effekt für euch da an den Empfangsgeräten.
Ja.
Okay. Ja, wollen wir zurück in die Folge? Ich mache jetzt nicht nochmal eine Folgenbeschreibung.
Ein Intro, weil wir wissen ja, was kommt.
Wir wissen, was passiert. Aber Rückblick, wir haben schon gesehen, dass Sam ein bisschen eifersüchtig war auf Richards Liebschaft. Wir haben gesehen, dass Miranda einen Ultraschall gefaked hat. Carrie hatte eine Panikattacke beim Kleid anziehen und saß jetzt gerade beim Lunch mit den Freundinnen und hatte halt jetzt gerade den Gedanken, sie kann nicht heiraten. Wo wir ja schon so ein bisschen gesagt haben, wir glauben, sie kann so nicht heiraten, aber ihr fehlt noch sie hat einfach den Spielraum nicht, die Nuancen, das sich einzugestehen, dieses so, sondern sie denkt, das bedeutet, sie kann nicht heiraten. Und jetzt sitzt sie ja da und schreibt wieder Kolumne.
Ich finde, diese Szene ist einfach Gold. Also die so zu schreiben und auch so zu drehen, wie sie jetzt passiert, die ist einfach wahnsinnig gut, weil sie sitzt ja vor ihrem Laptop und schreibt halt all diese Gedanken und Fragen auf, über die wir ja schon gesprochen haben. Also was bedeutet eigentlich zu heiraten? Bringt das wirklich Sicherheit oder ist das nur etwas, was die Gesellschaft von einem erwartet? Ne? Irgendwie kann es anders sein. Ständig muss sie sich auch kratzen. Das tut mir so leid, weil ja ihre Haut immer noch so voll mit diesem Ausschlag ist. Ich habe mich übrigens voll vertan. Das kommt jetzt noch gar nicht. Ich dachte, dass jetzt schon der Bohrer von hinten kommt.
Nee, das kommt also
noch
sie,
nicht. Das kommt
sie,
noch nicht.
Sie ist aber zu Hause und sie reibt sich auch mit dieser Salbe ein, weil sie halt Ausschlag hat. Und sie redet halt auch, also aus dem Off hören wir sie, ne? Sie redet über diese Lebensziele, diese Life-Targets und sagt, und eigentlich, was wir seit Folge 1 schon quasi ausformulieren konnten, diese Life-Targets, von denen alle erwarten, dass man sie erreichen wird.
Ja.
Und sie fragt sich halt die Frage, die wir ja permanent beantworten, will man die Sachen oder sind wir einfach programmiert? Wo ich ja absolute Verfechterin bin von, wir sind programmiert. Das ist quasi der Inhalt der Serie wortwörtlich auf den Punkt gebracht.
Ja, genau.
Und das finde ich, also gerade, also ich, man müsste jetzt mal gucken, es könnte sein, dass das so, also ich meine, wir sind ja schon über die Hälfte knapp von Sex and the City, aber wir sind ziemlich, eigentlich relativ nah an der Hälfte aller Folgen zwischen Staffel 1 und dem Ende von Staffel 6. Und dass es jetzt hier quasi so wie so ein Höhepunkt kommt, was dieses, genau dieses wirklich greifbar machen dieses Themas angeht.
Ja.
Und sie überlegt halt, ob sie einfach nicht ins System passt, weil das System macht ihr Ausschlag. Und da denke ich so, da tut sie mir so leid, weil sie eben, weil es den gesellschaftlichen, den gedanklichen Raum einfach noch nicht dafür gibt, wo sie sich selber selbstbewusst ihre Gefühle ernst nehmen kann und sagen kann, ich reagiere so darauf, weil das so nicht zu mir passt. Und da ist einfach noch nicht da die Möglichkeit für sie zu sagen, ich kann das so machen, wie ich das will.
Ich finde das total cool, dass sie das dann auch so gezeigt wird, wie sie versucht ja irgendwie da auszubrechen. Ich sag's extra in Anführungszeichen, weil sie geht ja dann raus, geht zum Kiosk und will in ihre Nikotinsucht zurückfliehen, um sich quasi so eine Auszeit irgendwie aus diesem ganzen Gedankenkarussell zu nehmen. Und auch das finde ich einfach so krass realistisch irgendwie. Ja, wo will sie hin? Wo kann sie hin? Wo hat sie sich immer wohlgefühlt? Ja, mit ihrer Zigarette, wo auch immer, weil sie hatte sie ja immer dabei. Und geht dann ja zum Kiosk und das finde ich so süß, weil sie dann sagt, einmal die üblichen Leid bitte. Und dann frage ich mich die ganze Zeit, wie lange ist sie wohl nicht mehr da gewesen und hat diesen Satz gesagt? Und weiß der Kioskbesitzer überhaupt, was sie gerade meint irgendwie. Und dann ist das irgendwie so krass und das zeigt wirklich, dass sie Aiden sehr lieben muss, finde ich, weil sie lässt die Zigaretten dann liegen und kauft stattdessen zwei Hochzeitszeitschriften, die da oben hängen und die sie sich dann runternimmt. Und dann denke ich mir so, okay, krass, sie will es wirklich versuchen. Also sie will wirklich weiter auf diese Spurensuche gehen, obwohl sie merkt, sie kriegt da Schuppenflechte von, sie kriegt Panikattacken davon. Sie ist irgendwie gerade nicht mehr sie selber und trotzdem will sie nochmal in diese Zeitschriften blättern. Und jetzt kommt diese Szene, die ich irgendwie wirklich Gold finde, weil sie sitzt dann da ja zu Hause, blättert durch diese Zeitschriften durch und dann sind da ja, ich weiß nicht, ob ihr so, ich habe so ein Heft noch nie in der Hand gehabt, aber sie blättert da ja durch und dann sieht man da, ach, da ist eine Frau, die lächelt, die hat irgendwie ein Kleid ohne Träger an, da ist eine, die hat ein Tüllkleid an und sie fragt dann, bin ich eine neckische Braut, bin ich eine fröhliche Braut, bin ich eine Herbstbraut, bin ich eine Winterbraut? Und mir kommt so vor, als würden diese Fragen immer schneller und lauter und es ist so viel Druck und dann kommt dann noch Aiden aus der Nachbarwohnung mit so einem Presslufthammer oder so einem Bohrer und bohrt dann da ein Loch in die Wohnung in der Wand, also es kommt irgendwie gerade so viel Reizüberflutung. Ich finde das so geil umgesetzt. Ja. Wirklich.
Und sie schreit ja dann wirklich, sie springt auf und schreit die Wand an und eigentlich Aiden so und schreit, hör auf. Er hört es natürlich nicht, weil der Presslufthammer an ist und drüben Musik ist. Mhm. So. Aber ich finde diese Szene ist so ikonisch, weil es verbildlicht das, was in ihr vorgeht. So, es ist dieser steigende Druck, der nicht entweichen kann. So, dieser steigende Druck in ihr und dieses Einhämmern auch auf sie mit dem, was von außen kommt und was auch, finde ich, von Aiden kommt. Dieses immer wieder Einhämmern und dieses, sie versucht es, Alessa, wie du ja schon sagst, sie versucht es ja wirklich. Sie versucht irgendwie da ihren Weg zu finden, aber sie kann es noch nicht formulieren, sie kann es nicht greifen, sie kann sich nicht da drin finden in diesem Magazin und dann noch dieses Hämmern und ich sag mal so, ihre Wohnung war ja für sie auch immer ihr geschützter Raum. Das ist ihr Raum, das ist ihre Wohnung, das ist ihr Sein und da bricht man jetzt auch noch durch. So, ne? Klar, die haben das abgemacht und so weiter und so fort, alles klar, alles logisch so, aber trotzdem dieser Moment dann, wo du sowieso schon, sie ist ja durch, sie ist ja fertig mit den Nerven und dann bricht jemand durch ihre Schutzwand, durch ihr, dass der geschützte Raum, der ja noch geblieben ist, und da bricht jetzt noch jemand durch mit einem Presslufthammer, nicht mit einem kleinen Hämmerchen, so, sondern richtig mit Maschinen so und bam, in your,
mit Gewalt
alles rein.
Und Getöse mit Gewalt, und Schläge. Ich finde es genau, wie du sagst, es ist so eine geile Verbildlichung und Visualisierung, wie einfach da von außen diese Schläge kommen, also diese gesellschaftlichen, aber auch von Aiden, aber auch von dieser ganzen Idee. Und sie sagt halt auch, es passiert alles so schnell. Und ich finde auch, es passiert wirklich alles schnell. Der ist doch gerade erst eingezogen. Und dann war ja die Sache mit der Wohnung, dass nebenan die Wohnung nicht frei war. Und anscheinend sind die gerade erst dabei, die Wohnung überhaupt mal umzubauen. Und auf einmal muss eine Hochzeit geplant werden. Und dann schlägt er auf einmal vor, lass uns einfach nach Maui fliegen. Das können wir einfach nächste Woche machen, so ungefähr. So redet er ja. Ne? Und sie ist an dem Punkt gar nicht, weil sie ja, ne, wie du meintest, sie ist ja in der Auseinandersetzung mit diesem ganzen Thema. Und das ist ja genau der Prozess, der ihr auch zusteht. So, und es ist eben wieder diese kleine Panikattacke, die sie jetzt hat, weil eben diese ganzen gesellschaftlichen Fragen so auf sie einhämmern. Und ne, sie geht dann ja rüber zu Aiden und hat wieder so eine kleine Panikattacke und muss sich auch so auf die Knie stützen und sagt so, es ist einfach, es geht alles so schnell und ich liebe dich und es tut mir leid, wenn ich über sowas nicht reden sollte, aber ich muss. Und ich denke mir nur so, wie genial einfach. So, sie sagt es ihm so. Es liegt ihr auf dem Herzen und sie kann es ansprechen.
Und eigentlich ist das toll, natürlich, es ist eigentlich natürlich die naheliegendste Sache, zu sagen, ja, red doch einfach mit ihm. So, und ich finde, dass eben gerade in solchen Situationen, wo es wirklich um so krass emotionale Dinge geht, ist es eben nicht leicht. Und das was sie ja auch gesagt hat, wenn ich ihm das so sage, das kann auch ganz, ganz schnell falsch verstanden werden. So, ne, dieses, ich will dich nicht heiraten oder ich will das nicht. So, darum geht es ja gar nicht. Es geht nicht darum, dass sie das nicht will oder dass sie ihn nicht will, dass sie ihn nicht liebt. Aber ich verstehe, warum es ihr so schwer fällt, darüber zu reden, weil es halt auch bedeutet, du kannst den anderen richtig hart enttäuschen, was du ja nicht willst und was ja auch überhaupt nicht deine Intention ist. Und wenn du es selber für dich ja noch gar nicht richtig formulieren kannst, also du selber für dich noch gar nicht weißt, wohin die Reise geht, ist es natürlich noch schwerer, dem anderen irgendwie verständlich zu machen, was gerade eigentlich in dir los ist. Und deswegen, ich wollte nämlich gerade sagen, ja, sie müsste mit ihm reden, aber das ist halt eben nicht so einfach und deswegen finde ich es gut, dass es jetzt diese Szene gibt.
Und ich finde aber auch, dass sie, also das spricht sie nicht aus, aber sie merkt ja, dass Aiden da an einem anderen Punkt ist, was diesen Prozess angeht. Das spürt sie dadurch, dass er ganz andere Fragen stellt. Ne? Dadurch, dass er sagt, wollen wir da heiraten oder da, und sie ist noch nicht mal irgendwie angekommen irgendwie bei diesen Fragen. Und er fragt sie ja, was los ist. Und das finde ich halt da an der Stelle, weiß ich nicht, ob das Absicht ist oder ob das einfach der Zeit geschuldet ist, Anfang der 2000er. Sie hat einfach nicht das richtige Vokabular, um ihre Gefühle zu beschreiben. Ne? Sie sagt, sie ist nicht bereit zu heiraten. Aber eigentlich ist das ja nicht der Punkt so. Es kommt ja so rüber, genau wie du meintest, als würde sie ihn nicht wollen, als würde sie heiraten nicht wollen. Aber eigentlich versucht sie ja nur zu verstehen, wie sie das alles machen kann. Weil mit dem Traditionellen fühlt sie sich unwohl. Und sie versucht, einen Weg zu finden, mit dem sie sich wohlfühlen kann. Und ja, er fragt dann ja so, ja, wie viel Zeit brauchst du denn so? Ne? Meinte, und er fragt so, ja, worum geht's? 3 Monate? 6 Monate, Ende des Jahres, und da sagt sie so, ja, welches Jahr? Weil sie einfach, es geht, also allein einen Zeitplan machen zu müssen, ist für sie noch gar nicht möglich. Und ich finde, das ist überhaupt nicht scheiße von ihr oder so. Sie überhaupt ist also nicht. Einfach super nachvollziehbar und sie braucht einfach, dass der Druck ganz weg ist. Und es könnte ja sein, dass es dann doch in 6 Monaten schon ist. So, wenn einfach der Raum da wäre, das miteinander auszuhandeln. Mhm. Aber man sieht so, er hat einen Weg, den er geht, und sie hat einen ganz eigenen Prozess, und das ist nicht zusammen, was die beiden machen.
Trotzdem finde ich, wie diese Szene ausgeht, relativ schön, weil die sitzen dann da gemeinsam auf dem Boden. Also er hat ihr ja da so ein Arbeiterflies dahingelegt, damit sie sich da drauf, sie muss ja auch kurz mal in die Hocke gehen und sich wieder sammeln, und er setzt sich dann ja zu ihr. Und ich finde eigentlich, dass da die Szene halbwegs versöhnlich aufhört, weil er dann ja resümiert, du brauchst einfach Zeit. Okay. Ja. Und dann sitzen die beiden nebeneinander und es ist eine Stille und man merkt irgendwie, sie versucht sich zu beruhigen und er versucht zu verstehen. Und in dem Moment habe ich mir gedacht, eigentlich voll schön. Ja. Dass es dann so schlimm ausgeht, wie es ausgeht, ist jetzt natürlich maximal ungünstig. Aber in diesem Moment war es aufgefangen.
Total. Ich mochte auch, dass er am Anfang, macht er ja erstmal einen Witz. Und das fand ich ehrlich gesagt aber auch gut.
Ja.
Fand ich wirklich gut, weil er sagt so, er sieht ja, ne, die ist voll in Panik. Hier ist gerade viel, viel los. Und er sagt dann, setzt sich hin und sagt, liegt es daran, dass ich Hawaii-Raten gesagt habe?
Ich liebe es so sehr, wirklich.
Und sie muss ja dann selber lachen und muss ja auch sagen, du, das ist schön, dass du noch einen Witz machen kannst, weil ich mag das wirklich sehr, weil man kann sich sagen, warum macht er jetzt einen Witz? Ja, aber warum? Weil das gerade angebracht ist. So, die erstmal den Druck rausnehmen. Erstmal nicht gleich so, wie kannst du nur und ich liebe dich doch, wie kannst du mich nicht heiraten? Sondern erstmal einen Schritt zurückgehen, erstmal ankommen lassen und dann kommen wir erstmal ins Gespräch.
Ja. Und auch erstmal wahrnehmen, wo sie gerade ist.
Genau. So, und das fand ich, deswegen, Alessa, ich kann das so gut verstehen, so, ne? Und weil ich habe das auch gefühlt, als ich die Szene hatte, dachte ich wirklich, ey, und hier hätte man jetzt mal anknüpfen können. Hier hätte man mal dann ins offene Gespräch gehen können. Und so, ich mochte auch die Szene, wie sie ausgeblendet wird, wie die beiden. Er hatte schon wieder sowas Theatermäßiges. Ich finde, wir haben viel Theater in dieser Folge. Weil auch da haben wir wieder,
wer die directed hat.
Wir haben wieder wie so eine Bühne. Wir haben ein großes Viereck, großen Raum, die beiden in der Mitte. Wie sie da beide so liegen, irgendwie auch ästhetisch so nebeneinander. Es hatte sowas Theatermäßiges. Ich konnte es mir auf der Bühne vorstellen. Und gleich bringen sie dann so die nächste Szene und dann kommen die Tänzer und so. Also irgendwie fand ich das toll.
Vielleicht ja, weil da der Holzboden ist, ne? Wie so eine Theaterbühne.
Ja, so eine Flucht einfach auch.
Ja, genau. So es war diese Flucht von der Perspektive und aber auch wie sie beide so gegenüber so lagen, so wie als würden sie gleich aufspringen und so tanzen oder in die Höhe fliegen oder so. Das fand ich ganz, ganz toll.
An Seilen in die Luft
gezogen. Ja, genau. Und dann kommt die Arie.
Wobei ich muss sagen, die nächste Szene wollen wir da schon reinspringen, weil die hat
ja
auch
wobei,
was
also eine Sache, weil wir haben jetzt sehr viel darüber geredet, dass wir Carrie so verstehen können. Man sieht, wie Aiden verletzt ist. Und das verstehe ich natürlich auch.
Ich kann es auch verstehen.
Weil er dachte, er ist an einem Punkt, für ihn kann es losgehen. Und das ist ja auch okay so. Ne? Ich meine, wir kriegen am Ende die Antworten dazu, was da bei ihm im Hintergrund ist. Aber ne, dass er an sich sie sofort vom Fleck heiraten würde, ist ja auch schön und ist auch in Ordnung. So, für ihn sind keine Fragen
total
offen.
Ja.
Es ist halt doof, dass da so, und ich verstehe das auch, dass das sehr sensibel ist, mit dieser Verletzung dann umzugehen. Ne? Wenn der eine sagt, ich bin am Start, ich heirate dich hier und jetzt, und die andere Person so einen Prozess gerade durchmacht und auch nicht unbedingt hundertprozentig das Vokabular hat, um verständlich zu machen, was da gerade passiert. Und es ist ja auch schwer, weil du ja irgendwie dich auseinandersetzt mit einem System, mit einer Struktur, die du nicht sehen kannst, die du nur fühlst und die dein ganzes Leben schon um dich ist und in Filmen und in Magazinen und in dem, was deine Freunde tun. Ne? Und das irgendwie darauf klarzukommen, ist halt richtig krass. So. Und es ist so, eine Ehe ist für eine Frau was anderes als für einen Mann. So, eine ganz andere Entscheidung der Abhängigkeit und auch seine Verletzungen, ne? Ich finde die sehr absolut, nachvollziehbar.
Absolut verständlich. Voll. Aber für mich war das auch hier wieder so ein kleines Indiz, so, ne? Das sind einfach auch zwei sehr unterschiedliche Typen wieder. Also Aiden ist einfach so ein Mensch, ich glaube, der geht auch ein bisschen so wie Charlotte mit so einem Plan durch die Welt. So, ne? Der hat dann hat er diese Freundin und die liebt er und die wird er heiraten und mit der hat er dann Kinder und das ist alles ganz klar und ganz dann logisch ne? Und auch das meine ich nicht irgendwie so, ne? Also ich freue mich, wenn man das so klar hat, weil auch das ist ja ein Prozess. Vielleicht nicht unbedingt, dass man sich jetzt komplett damit auseinandergesetzt hat, aber man ist ja glücklich damit. Also sonst würde man sich ja mehr damit auseinandersetzen. Und dann finde ich das auch fein, wenn man das so klar hat und so denkt und so möchte.
Auf jeden Fall.
Und da merke ich aber, also das war für mich einfach wieder so ein Punkt, wo ich merke, okay, ich will nicht den Bogen jetzt zu weit spannen, aber auch das mit der Waldhütte, ne? Das sind zwei unterschiedliche Menschen, was nicht bedeutet, dass sie nicht zusammen sein können. Aber es bedeutet viel mehr Kommunikation und viel mehr Verständnis auf beiden Seiten für beide. So, und viel mehr Arbeit, als wenn du dir jemanden suchst oder mit jemandem zusammen bist, der genauso ist, der auch diesen Plan, vielleicht wären Aiden und Charlotte ganz gut gewesen, obwohl Aiden ist nicht wahrscheinlich vermögend genug oder so, aber so vom Plan her, so vom, wir heiraten, wir kriegen Kinder und wir haben da noch ein Haus irgendwo, bei Charlotte wäre es wahrscheinlich eher die Strandvilla oder sowas, aber ja, so vom, von so einem Plan hätten die wahrscheinlich besser gepasst.
Ja, also es ist halt irgendwie was glaube ich einfach so zeitgeistmäßig noch nicht da war, was heute glaube ich komplett normal ist, einfach zu sagen, ja, ich will dich heiraten, ich will das Leben mit dir machen, gar keine Frage und ich will jetzt erstmal verlobt sein. Und dann, wenn das dann irgendwann kommt, ne, dass wir dann das irgendwie, wir schon langsam mal irgendwie diese ganzen Ideen überlegen, aber wir müssen jetzt noch nicht sagen, in welchem Jahr wir dann heiraten.
Genau.
Ne, und so, und das ist ja heute super, wäre das super normal. Also angenommen, man wäre verlobt und dann würde man davon erzählen, ja, wir sind verlobt. Und dann, wenn jemand fragen würde, ja, und habt ihr schon Pläne? Und dann zu sagen so, nee, noch gar nicht.
Nee, haben wir noch nicht. Genau.
Dann würde niemand sagen, hä?
Hä?
Genau. So, das Problem da ist ja, dass das halt für ihn einfach sich ganz anders darstellt. Und warum das so ist, das kommt ja am Schluss, kommt ja das
also
dicke
niemand,
Ende.
Also niemand würde ich nicht sagen. Also ich glaube, es gibt schon noch genug Menschen, die hinterfragen und dann darüber reden und dass das ein Thema ist. Ich glaube, da gibt es doch viel zu viele, aber es gibt noch genug und viel zu viel diese klassischen Modelle, wie das alles zu laufen hat. Ich glaube nicht, dass es in unserer Blase mag das richtig gut funktionieren, aber wir müssen nur ein bisschen weiter rausgehen und schon haben wir ein ganz anderes Bild.
Ja, das mag sein.
Das ist,
aber an sich so, das ist ja eigentlich, das wäre ja die Lösung gewesen für alles.
Ja,
abgesehen davon, dass halt eine Partei, das nicht die Lösung ist, aber ne, weil diese Hochzeit ja was Bestimmtes bedeutet. Aber das ist ja dann unser Schluss. Jetzt sind wir erstmal wieder bei Miranda.
Und jetzt kommt, finde ich, wieder so ein Theaterelement, weil Magda ist da. Magda macht ja bei Miranda den Haushalt so ein bisschen mit und Miranda sitzt da, hat da ihre Kaffee- oder Teetasse stehen und kümmert sich um Rechnungen, um Sachen, die sie noch bezahlen muss. Und dann ruft sie nur ins Nachbarzimmer, Magda, ich bezahle für den ganzen Monat, okay? Dann kommt Magda raus, weil sie hat was Großes gefunden beim Aufräumen. Sie hat das Ultraschallbild von Mirandas Sohn gefunden und sagt dann, es wird ein Junge. Oh mein Gott. Und bei ihr gehen wirklich, also dass sie nicht vor Freude weint, finde ich, ist auch alles irgendwie, weil sie freut sich so richtig und sagt dann auch zu ihr, ein Junge bedeutet einen großen Segen. Sie müssen lächeln, lächeln Sie.
Ja, und ich wirklich so geil. Lächeln Sie für den Jungen.
Lächeln Sie, freuen Sie sich, es wird ein Junge. Das ist einfach so geil, wie übertrieben sie da geschrieben wurde. Und Miranda macht dann ja wieder ihr vorgetäuschtes, es ist ein Junge Gesicht. Also, es ist ein Junge. Ich liebe es einfach.
Ich liebe das auch, dass es ihr einfach anscheinend wirklich so egal ist, weil das zeigt, sie wollte wirklich einfach, sie hat sich entschieden für das Baby, sie hat sich entschieden für dieses Leben als Mutter. Punkt.
Ja.
Und ich denke nämlich da an der Szene, an Leute, die, wo, also das ist auch kein Einzelfall, die geweint haben, als das Baby nicht das richtige Geschlecht hatte.
Wie furchtbar.
Wo ich dachte,
oh mein Gott.
Ich hoffe, dein Kind wird das nie herausfinden.
Und ich hoffe, dein Kind wird es nicht spüren müssen.
Genau, das ist nämlich die zweite Sache, weil ich denke, das spürst du ja ganz eindeutig. Und ich denke mir, wie kannst du, wenn du solche riesigen, unaufgeräumten Sachen hast, dass es nicht, dass du weinst oder dass du dir mehr wünschst, das Kind wäre lieber so als so. Und das geht ja in alle Richtungen. Das geht ja auch in Fragen von Sexualität oder von Behinderungen oder sonstiges. Ich finde, das ist vielleicht auch relativ radikal, aber ich finde, wenn du solche Sachen hast, dass du sagst, ich wünsche mir mein Kind so und nicht so, dann solltest du keins haben. Es ist natürlich klar, es sind andere Herausforderungen, wenn du zum Beispiel ein Kind mit Behinderung bekommst oder so, ne? Aber ich finde, eine Präferenz dazu haben und dann unzufrieden zu sein, wenn die nicht getroffen wird,
das ist
eigentlich
furchtbar.
Ausschlusskriterium, oder?
Ja, eigentlich schon.
Also,
oh Gott, wie schlimm.
Ich denke mir immer so, jeder, und da kann sich niemand rausnehmen, hat, glaube ich, immer ein Idealbild. So, ne? Du hast einfach eine Fantasie, wie du dir sowas vorstellst. Und ich glaube, man kann sich nicht freimachen davon, wenn man auch eine Fantasie von Familie hat, dass dieses Kind irgendein Geschlecht hat. So. Mhm. Ich würde jetzt sagen, bei mir hätte ich jetzt keine Präferenz. Das ist, mal sehe ich so eine Fantasie mit einem Jungen, mal mit einem Mädchen. Also da ist kein, ne? Aber wenn ich dann so ein Bild habe, ich kann mich nicht davon freimachen, dass es irgendein, also, ne?
Dass es Bilder gibt, so Visionen, auf jeden Fall.
Ja, irgendwie sieht es ja wohl aus. So.
Ja, genau. Ja.
Und dass man einfach so Bilder hat und manchmal auch so einfach, man reproduziert ja auch das, was man kennt. So, ne? Dann bist du vielleicht groß geworden mit einer Schwester und du bist der Bruder und du hast gemerkt, das war richtig toll. Und dann denkst du, ach, das wird ja dann auch toll, wenn das mein Kind so erleben kann. Und dann wünschst du dir halt erst das und dann das oder irgendwie so. Und und ich finde, das kann man auch niemandem zum Vorwurf machen. Was ich wirklich jemandem zum Vorwurf mache, ist nämlich das, was du hast, Jude, dass man dann sagt, dass es darum geht, enttäuscht zu sein. Weil das ist wirklich so, also sorry, wo sind wir denn hier? Sind wir hier bei Design Your Auto? Sondern wir sind passiert, wie wir schon gesagt haben, im ersten Teil dieser Folge, das ist einfach ein fucking Wunder. Und wie dieses Wunder geschieht, und ich tue mir schwer damit, meistens von Kindern von so Wundern zu reden, weil das klingt, es hat vielleicht auch wieder so was Heiliges, aber das meinen wir ja gar nicht, sondern einfach, dass es so krass ist, dass sowas passiert. Und dass das passiert und dass das aus dir rauskommt und da kommt ein ganzes Leben raus und dass du dann schon bevor es da ist, schon Anforderungen an diesen kleinen Klumpen darstellst.
Das ist es
Das
nämlich.
Ist so beschissen. Denke ich mir, nee, lass doch erstmal atmen, lass doch erstmal ankommen und dann gucken wir uns das ganze Ding mal an und dann gucken wir, was draus wird.
Es wird schon schwer genug.
Es wird eh alles beschissen. Ja. So. Und da brauchen wir doch jetzt nicht schon mit Anforderungen rangehen. Das Leben ganz, ist ganz beschissen schön. Und schwierig genug.
Ja.
Und da kann man doch nur die größte Liebe und Wertschätzung für dieses Wesen aufbringen, die man haben kann und mein Gott, dann ist es halt nicht, wie du es dir in dieser einen Fantasie gemacht hast, aber dann passiert das Leben und das ist dann sogar meistens viel spannender, schöner und besser.
Also ich denke aber, ich glaube, dass das wahrscheinlich gar nicht so selten vorkommt. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es auch schon öfter so ist, dass jemand sagt, ich will einfach eine Tochter oder ich will einfach einen Sohn, ich will, dass das so ist. Aber ich finde, das zu haben ist die eine Sache, aber wenn man das hat, dann musst du damit was machen, dann geh in Therapie, so, dann arbeite daran. Arbeite an deinem Bild, was du hast, auch, ich habe auch neulich so ein TikTok gesehen, da ging es um Boy-Moms und Girl-Moms und da war so eine, die hatte so einen Säugling und meinte so, ich hab zwei Töchter und jetzt, als ich meinen Sohn bekommen habe, habe ich verstanden, was Boy-Moms meinen mit der Liebe zu Söhnen und da habe ich dann auch Kommentare gelesen, die das auch richtig komplett auf den Punkt gebracht haben. Es ist Misogynie, wenn du deinen Sohn aus irgendeinem Grund mehr verehrst oder den mehr respektierst oder schon als Säugling aus irgendeinem Grund eine andere Wertschätzung für den hast als für das Mädchen, dann ist der Grund dafür Frauenverachtung. So.
Ja, richtig.
Und
da gibt's
es ist so, wir haben alle die gleiche Flasche gefüttert bekommen, wir sind alle, haben das gelernt, das Patriarchat so, aber dann fang an, das wieder auseinanderzubauen, weil du schadest den Kindern so sehr.
Ich finde es ganz schlimm, auch mit diesen, also erstens das mit dieser Misogynie, die damit einhergeht, aber auch, was erwartet man sich dann? Also was erwartet man, was erhofft man sich davon, wenn man sagt, ich hätte so gerne einen Sohn? Was will man dann? Will man dann, um jetzt bei allen Klischees zu bleiben, mit denen gern zum Fußballtraining gehen?
Ja,
will man
ich
mit
glaube,
denen dann
ist
irgendwann
es.
Bei Männern saufen,
ist es
wenn
das,
sie alt
ich.
Genug sind? Ja, und was ist, wenn er Balletttänzer werden will?
Ja, das geht dann nämlich nicht.
Ja,
und dann
genau.
Wird er nämlich,
und
das ist, wird er nämlich geschämt. Oder, ja, und das ist ja auch in vielen Filmen und so, wird sowas ja beschrieben. Und ich glaube, das ist ja auch genau das. Das Patriarchat schadet allen. Und das schadet dann nämlich
wirklich allen. Also was soll
Söhnen
das denn?
Oder Töchtern,
also so.
Die dann so Ersatzsöhne sein müssen. Ja. Oder ich denke auch an diese ganzen Gender-Reveal-Partys, wo dann rauskommt, es ist ein Mädchen und dann der Mann in die Wand boxt oder so oder geht.
Ja,
oder
das ist ganz, ganz schlimm.
Sagt, oh
wirklich.
Nein. Wo ich mir denke so, boah, Dude, also da kann ich meinen Kopf nicht drum wickeln, das sagt man ja nicht auf Deutsch, ne? Aber das wirklich, ich komme da nicht drauf klar.
Nee, ich komme da auch nicht drauf klar. Also dass
ich finde
da
das
so
schlimm. Ich finde das so schlimm.
Ja. Deswegen liebe ich dann auch irgendwie so ein bisschen, wie die Szene aufhört, weil Miranda stellt einfach aus Versehen ihre Teetasse auf dem Ultraschall ab und nimmt die ganze Zeit wieder hoch und sagt,
sie kleckert auch drauf, oder?
Ja, genau. Sie kleckert drauf. Und ich finde, aber auch das, ich mag das, weil das nimmt so viel Druck raus. Und es ist nur so eine kleine Szene, aber es nimmt so viel Druck und so viel Ballast aus dieser Situation, weil am Ende des Tages ist es einfach ein ausgedrucktes Bild. So, es ist ein, eigentlich ist es sogar ein medizinisches Bild. Es ist ja noch nicht mal, ist ja kein Foto von deinem Kind, so, sondern es ist, also im weitesten Sinne schon, aber in dieser Situation, so wie es jetzt ist, ist es eigentlich ein medizinisches Bild. Dass man dazu eine emotionale Bindung und so, verstehe ich total, auch, dass man das aufhängt, alles gar kein Problem. Aber, dass man es eben auch nicht macht, sondern einfach denkt so, hier, und das ist der Beweis dafür, dass hier alles ist tutti paletti, sieht gut aus, ist gut genährt, haben wir gemacht. Ich meine, ich hänge mir doch auch nicht meine Rezepte auf oder so. Das ist jetzt sehr, ich weiß, das ist jetzt sehr, ne, drüber. Aber so das, ich verstehe, wenn man es glorifiziert, ich verstehe, wenn man da so ein Ding draus macht und das einrahmt und so, gar kein, ich will das gar nicht, ne, verstehe ich. Aber ich verstehe halt eben auch die andere Version zu sagen, okay, und damit habe ich es jetzt auch. So, muss jetzt gar nicht. Ich muss da jetzt gar kein Fotoalbum
so
draus
basteln. Sehen.
Ne, genau. Es ist einfach schön und entlastend und irgendwie auch eine Realität. Und die finde ich schön gezeigt zu bekommen.
Sehr.
Ja.
Die nächste Szene, wollen wir in die nächste Szene gehen, weil die finde ich irgendwie so ein bisschen traurig.
Oh, ja.
Wir sind wieder beim Stepptanz.
Kleine Charlotte.
Und Charlotte tanzt da fleißig mit und dann sagt dann der Trainer irgendwann, okay, und jetzt finden sich alle paarweise. Und dann sollen die halt so paarweise auf ihn zutanzen zu dieser Musik. Mhm. Und es kommt halt leider, wie es kommen muss. Alle finden sich zusammen, tanzen und am Ende bleibt Charlotte übrig, weil sie keinen Partner hat.
Ja.
Und sie sagt dann halt auch wirklich so ganz laut, ich habe keinen Partner. Und dass das so geschrieben wird, weil sie hat halt nicht nur keinen Tanzpartner, sie hat keinen Lebenspartner. Und das ist so traurig, weil da bricht ja auch alles aus ihr raus. Sie fängt ja richtig an, den Tanzpartner zu beschimpfen, weil er sagt ja dann zu ihr, komm, du schaffst das auch allein. Komm schon, Mädchen, du schaffst das allein.
Ja, und sie versucht es ja auch. Ne? Sie tanzt dann so los, also so in der Diagonale durch den Raum, diese Schritte zu machen. Und sie sagt dann so, nee, ich kann nicht, ich verdiene einen Partner.
Ja,
und sie sagt ja, ich will ja gar nicht alleine. Ich will gar nicht alleine. Ich verdiene den richtigen Partner.
Genau, und dann sagt sie halt so, ihr müsst euch mal überlegen, und ich finde, das ist valide, so wie sich das hier anfühlt, hier kommen Leute hin, einfach um sich gut zu fühlen, und ne, wie scheiße das jetzt für jemand ist, der hier einfach so den Kopf ausschalten und mal sich besser zu fühlen wegen seiner Scheidung und ne, outet sich natürlich dadurch selber total und denk aber so, ich fühl's, ich hatte auch schon so Sportkurse in so Situationen, da hatte ich wahrscheinlich auch PMS oder so, aber wo ich mich auch irgendwie so unwohl fühle und dachte, ich weine gleich irgendwie, ne, weil auch irgendwelche solche Sachen, die man vielleicht eigentlich sagen könnte, die sind egal, aber die dann einfach irgendwie mitnehmen oder traurig machen oder irgendwie, ne? Und das ist echt irgendwie, also kann ich sehr mitfühlen.
Ja, ach, das tat mir auch leid. Und wenn man da auch merkt, ist es eben nicht so einfach, ne? Wo wir am Anfang noch gesagt haben, also da haben wir auch nicht gesagt, dass es einfach ist, aber es ist ja einfach eine Möglichkeit, mit Trennung oder mit so krassen emotionalen Sachen umzugehen, ist, sich Arbeit oder Hobbys oder irgendwas drauf zu schaffen, um den Kopf irgendwie frei zu bekommen. Aber so geht es halt nicht nur. Du kannst das nicht nur machen, weil dann passiert nämlich das, dass es irgendwann rausbricht und dann Emotionen deine Gefühle, die suchen sich ihren Weg, so oder so. Da, du kommst ja nie drum herum. So, das findet ja irgendwie seinen Weg und da brach es dann halt raus und ja. Charlotte hat da, was ja auch logisch ist. Ich meine,
ja,
mal ganz ehrlich, was ich frage mich das wirklich die ganze Zeit, wie man da überhaupt sowieso mit umgeht, weil in ihrer Welt, in ihrer perfekten Welt existiert ja sowas wie Scheidung eigentlich gar nicht. Sowas war ja überhaupt nicht vorgesehen. Es war überhaupt nicht vorgesehen, dass sie sich scheiden lässt. Sie wollte jetzt eigentlich in ihrem tollen Häuschen mit dem Mann und mit der tollen oder tollen Wohnung und mit dem süßen Kind sein. So, sie wollte ja diese Beilage sein im Magazin. Das ist ja ihre Fantasie gewesen und nicht jetzt alleine im Stadtkurs.
Sie wollte das nie erleben.
Nee, sie wollte das alles überhaupt nicht. Und ne, klar kann das passieren, aber das ist doch einfach auch ein krasser Umbruch in deiner Vita, die du dir ganz anders vorgestellt hast. Und klar, das Leben passiert und Dinge passieren. Aber das musst du halt auch erstmal verarbeiten dann. Und dann musst du erstmal wieder ankommen und da reingehen und das durchleben und fühlen und dir einen neuen Plan machen. Ich meine, das ist ja wie ein weißes Blatt jetzt vor ihr. Da ist jetzt keine, diesen Weg gab es nicht so. Und da ist jetzt was, wo sie erstmal einen Weg finden muss. Und dann soll sie auch noch alleine durch den Raum tanzen. Also ja, verstehe ich.
Ja, unmöglich. Aber ich finde auch okay. Also ich finde jetzt nicht, sie hätte das zurückhalten müssen. Ich finde das
gar nicht.
Sowas dann jemand macht und dann sowas solche Gefühle zeigt. So.
Unbedingt.
Und dann ist ja auch irgendwie, können andere sehen, so ja, wo alle gehen hier durch andere Sachen durch. Und sie kommt jede Woche alleine zum Step-Training und hat hier anscheinend gerade eine neue Herausforderung. Und finde das auch okay so, dass sie da entscheidet.
Unbedingt.
Ich habe auch gerade gedacht, als du das so gesagt hast, ne, so, weil Charlotte wollte das nie so erleben, so, das war nicht der Plan und eigentlich ist das ja so ein bisschen bei den allen das, womit die sich auseinandersetzen, ne? Auch für Miranda war nicht, oder es war nicht unbedingt der Plan und jetzt muss sie da irgendwie ihren Weg durchfinden und auch bei Samantha kommt das ja noch später, hat da Eifersucht, das war auch nicht ihr Plan und auch Carrie bei der Frage Heirat ist nicht die Sache, war nicht ihr Plan, aber es ist nicht richtig klar, was der Plan war, so, und alle beschäftigen sich mit Sachen, die sie so, ne, die halt irgendwie in ihr Leben kommen und die jetzt so durchgearbeitet werden müssen. Ja. Jetzt kommt die Black and White Party.
Das finde ich irgendwie krass, weil als sie da die Treppe hochging, musste ich an unser Event denken, auf dem wir waren. Das war irgendwie ähnlich so. Also geht es so ein Industrial-Gebäude irgendwie dann die Treppe hoch. Und was soll ich sagen? Was haben sie denn da Carrie und Aiden angezogen? Ist ja irgendwie ganz klar, dass da so eine Parallele aufkommt.
Natürlich.
Sie trägt ein enges weißes Kleid, sieht also aus wie eine Braut. Er trägt ein Smoking,
sieht
also aus wie ein Bräutigam.
So, die sehen alle toll aus. Auch
die sehen
Miranda
wirklich alle
hat
toll
wirklich
aus.
Ein fantastisches Kleid an mit ihrem Babybauch. Ich finde es auch schön, dass sie den da so betont irgendwie. Ich finde, das ist so, ne, das ist ja auch irgendwo ein Statement, dass du das so nach außen trägst. Hier, guck mal, da ist ein Bauch dran. Ich werde gerade Mutter. Also ich finde alle sehen fantastisch aus.
Ich weiß gar nicht, ob sie da vielleicht sogar wirklich schwanger war, weil Cynthia Nixon hat ja Kinder bekommen. Es könnte sein, dass das ihr echter Babybauch ist.
Oh,
man weiß es nicht. Es gibt ja auch Attrappen.
Könnten wir wissen?
Na.
Können wir aber gar nicht wissen.
Weiß nicht, ob man das wissen kann. Vielleicht finden wir das ja. Die Schwangerschaft braucht ja noch ein bisschen. Vielleicht finden wir das raus.
Ja.
Eine tiefe Recherche, die wir dann...
Aiden bringt dann Getränke und dann kommt dann relativ schnell auch schon der Schnitt auf Sam, die dann JJ auf einmal persönlich gegenübersteht, und also diesem Kolumnisten, und er dann so, Johnsy, ich habe Neuigkeiten. Und dann sagt er so, weißt du eigentlich, mit wem dein Typ da, mit welcher Legende, irgendwie aus New York City PR-Legende oder so, sagt er was hat oder Marketing oder so, und sie denkt halt, er würde von ihr sprechen. Und dann gucken die halt aber auf jemand anderen und dann steht er da halt mit einer anderen Frau, die wohl auch irgendwie in dieser Branche tätig ist, ganz anders aussieht als Sam, irgendwie brünett, sehr, sehr schlank. Erinnerte mich so ein bisschen an Big's Ex.
Ja, so an Natascha. Ich dachte sofort an Natascha.
Das ist die typische braunhaarige, schöne Frau, die da steht.
Ja, genau. Und dann merkt man halt auch, dass Sam gerade merkt, boah, das tut ihr mehr weh, als ihr eigentlich will.
Ja.
Also man sieht so, sie will sich eigentlich richtig zusammenreißen, aber sie kann es halt nicht irgendwie.
Ja.
Aber sie
geht erstmal zu den Frauen, was ich auch gut finde. Weil das ist, da muss ich auch dran denken, dass wir ganz am Anfang auch manchmal so kritisiert haben, warum redest du denn mit deinen Freundinnen, warum redest du nicht mit ihm? Aber ich finde, das ist eigentlich ein Vorwurf, der nicht so richtig Sinn macht. So, weil manchmal musst du ja erstmal auch einfach mal was besprechen.
Ja.
Und sie geht halt an den Tisch, ne, und sagt so, ey, Richard fickt andere Frauen und zum ersten Mal in meinem Leben stört es mich. Oder auf Englisch sagt sie, and for the first time in my life, I give a fuck.
Ja.
Und dann sagt sie so, ich habe Monogamie, ich muss mich bei euch angesteckt haben.
Ja, genau, ich finde das so witzig. Und dann sagt sie dann noch, ich will hier mit niemandem schlafen. Der Raum ist voller gut aussehender Männer, mit dem nicht.
Ja.
Und das ist so geil, wie Aiden dann sagt, oh, was ist denn mit dem da? Weil der hat mich eben gefragt, ob ich dich kenne. Das ist irre witzig.
Und sie kommt so an und so mit so einem richtig traurigen Gesicht. Nein.
Ja. Und dann sagt sie auch noch, mir geht's nicht gut. Also als wäre sie krank, ne? Und es ist so witzig, weil Charlotte sagt dann so, ganz im Nebensatz sagt Charlotte, wenigstens lässt du dich gerade nicht scheiden. Ja. Also sie ist in einem ganz anderen Film. Also sie sagt so, I don't feel well. Und Charlotte so, at least you're not getting divorced. Und dann geht's einfach weiter.
Und dann geht's einfach weiter so. Und sie trinkt einen Schluck Sekt und sie ist unfassbar witzig.
Aber ich
dann
muss sagen,
kommt aber was traurig. Achso, ja.
Ich wollte nur sagen, ich habe da Samantha sehr gefühlt, weil mich ist das auch immer so ein Zeichen für, okay, ich mag jemanden wirklich sehr, wenn mir alle anderen egal sind, kannst du mir hinstellen, kann sonst wer sagen, ja du, ich würde dich gerne, und ich immer so, nö, danke.
Ist alles auf eine Person gerichtet.
Alles auf eine Person. Und ich verstehe auch, was sie meint, weil das ist dann das, was einem Angst macht. Weil solange du noch so mehrere Eisen im Feuer hast oder einfach denkst, ach, wir gucken mal, ach, ist doch alles locker und schön und so. Und wenn du dann mal merkst, so, oh, hier wird's aber jetzt langsam eng. Ist natürlich einerseits schön. Aber wenn du halt jemanden wie Richard hast oder so, das macht dir natürlich auch Angst, oder Personen, wo du es halt nicht einschätzen kannst. Ob die das Gleiche vielleicht wollen oder das einfach ein Problem dann darstellt, eher als dass man denkt, oh, wie toll, ich habe mich verliebt, sondern eher so, scheiße, in welches Nest habe ich mich jetzt hier gelegt?
Und ich finde, was sie dann sagt, ist richtig traurig und sagt auch richtig viel aus, weil sie sagt, weil die anderen sagen, ja, dann sag's ihm doch, dass es dich stört. Mhm. Und dann sagt sie so, nee, ich kann ihm nicht sagen, denn er mag mich, weil er denkt, dass ich mit dieser Scheiße nichts zu tun habe.
Ja.
Wo ich mir denke, sie hat, das ist auch wahr, so, dass sie quasi
ist
die Coole,
leider,
wo nur gebumst wird, und deswegen mag er sie. Und dass sie das halt auch so, dass sie das so ausspricht, er mag mich, weil er denkt, ich bin immun gegen die Scheiße. Und dann denke ich zurück an sein ganzes Love-Gebombe mit dem Tanzen, mit der Rose, die Romantik, mit dem Nein, jetzt tanzen wir hier einfach nur. Weil er nämlich genau, er wollte genau sie an dem Punkt. Er will, dass sie ihn anders behandelt als die anderen Männer, und jetzt tut sie das. Und ne, das finde ich, ist nämlich das Paradoxe, sie geht ja jetzt zu ihm hin und greift ihm an den Sack und fragt, wie viele Frauen er eigentlich bumst.
Und ich finde sogar, wie er sagt, wenn du nicht bald loslässt, bald gar keine mehr.
Ja. Und dann sagt sie so, als deine Publizistin ist das Rumgebumse schlecht fürs Image, und du musst jetzt mal erwachsen werden und nur noch mich bumsen, so.
Ja.
Und dann sagt er, Sam, ich bin einfach nicht dieser Monogamie-Typ. Wo ich mir denke, so, ey, du hast ihr sowas vorgemacht. Du hast hier den auf Romantik gemacht, weil das dir Spaß gemacht hat. Also ich habe mir dann nämlich vorgestellt, man würde das umdrehen. Angenommen, ich würde irgendwie mit jemandem anbandeln, wo ich aber denke so, nee, ich bleib offen, ich bleib flexibel und so. Und dem würde ich dann, da würde ich dann so romantische Situationen einleiten und so von wegen so, nein, wir tanzen jetzt hier, guck mir in die Augen oder so. Und wenn das einfach nur aus Spaß ist, dann musst du das wenigstens sagen und sagen, ich mag einfach sowas, ist das okay, ne? Aber wir bleiben flexibel. Und der hat ihr da einen vorgemacht ohne Ende, und jetzt ist sie da und hat Gefühle, und dann sagt der Sam, ich bin einfach nicht der Typ für Monogamie. Und das finde ich so unfair.
Aber das habe ich ja von Anfang an gesagt, als dieser Typ auch, als das losging, weil das ist nämlich das, was ich meine. Du nimmst die Romantik und du nimmst diese Gefühle und schmeißt sie die ganze Zeit auf diese Person drauf. Und in dem Fall ist es Samantha. Und du schmeißt und schmeißt und schmeißt. Und irgendwann sagst du, okay, gut, ich hab's dann verstanden. So, und ich kann jetzt nicht mehr. Und dann hast du Gefühle. Und dann sagst du, ja, so sieht's jetzt aus. Und dann, nee, so war das jetzt aber gar nicht gemeint. Aber, und das ist wirklich der Punkt, ich raffe den nicht. Ich verstehe, dass das eine manipulative Scheiße ist und dass sie das brauchen für ihr Ego. Aber ich verstehe es trotzdem nicht. Ich habe das noch nie verstanden. Ist mir schon mehrmals auch passiert, wo ich auch denke, sorry, aber dann lass es doch einfach. Du hattest alles. Wir haben gedatet, wir haben miteinander geschlafen. Es war doch alles da. Warum brauchst du auch noch meine volle Hingabe, damit du dich jetzt hier richtig geil fühlst? Wir hätten alles dabei belassen können. Es wäre alles supi gewesen. Aber nein, diesen Teil braucht es auch noch. Und dann kommt trotzdem, nee, also da hast du was jetzt ganz falsch verstanden.
Ja, weil er eine Art Sicherheit braucht, dass er nicht ersetzbar ist.
Ja, also natürlich, es ist das Ego.
Er bei dir die Nummer eins spielt. Also da sieht man eigentlich so wieder ein ganz fragiles Ego hinter.
Ja, es geht nur um Ego. Und das ist auch bei Richard. Ich meine, der hat alles. Der hat Geld, der könnte jeder haben. Und so jemanden wie Samantha so quasi umzudrehen im Sinne von hier und die soll sich jetzt mal in mich verlieben, das ist doch eine Herausforderung. Das ist doch mal was ganz Spezielles, das ist mal was ganz Schönes.
Das macht's halt noch spannender, einfach ins Bett, kann er mit vielen, aber das reicht nicht mehr so.
So, das reicht nicht, das ist nicht genug.
Und ich frage mich, also weil er hat ja auch mit diesem Romantikzeug, hört er ja dann jetzt auch auf. So auf einmal geht er mit anderen Frauen aus und auf einmal sagt er, ich bin aber nicht der Typ für Monogamie. So, und ne, wieso hast du es denn am Anfang
aber
so gemacht?
Dass sie ihn jetzt für sich gewinnen will, weil sie hatte ihn ja mal angeblich exklusiv. Und das will sie jetzt beibehalten. Und er weiß jetzt oder denkt, er sei sich sicher, dass sie um ihn kämpft.
Genau.
Ja.
Nee, ich glaube eher, ist es langweilig dann schon wieder.
Ja.
Weil das ist ja jetzt der Part, wo es langweilig und blöd wird und anstrengend. Weil jetzt müsste man sich ja damit auseinandersetzen. Ja, weil jetzt müsste man sich ja damit auseinandersetzen. Und das ist der Punkt, zu dem er ja, ich sag mal so, bis jetzt gerade noch nicht bereit ist. So. Wir haben ja dann einen kleinen Schnitt, weil Samantha ist natürlich sauer und will sich selber beweisen und nimmt diesen Reporter da, JJ. Diesen Kolumnisten JJ, mit auf die Toilette und vögelt
so
da oder versucht es
jeden,
wirklich da mit ihm irgendwie zu vögeln, aber irgendwie kriegt er auch nicht so richtig einen hoch. Also es ist nicht so ganz einfach alles und Samantha ist es dann aber auch egal. So, sie geht dann einfach an den Spiegel, zieht ihr Make-up nach und geht wieder, weil es ihr egal ist. Diese ganze Situation war ihr egal. Aber witzigerweise kenne ich das auch, dass man dann diesen Impuls hat und jetzt zeige ich es dir und jetzt mache ich einfach mit jemand anderen rum. Und das ist so, und das ist ein richtig beschissenes Gefühl. So, das ist so, da merkst du richtig so, ne, das war jetzt eine schlechte Entscheidung. Ist jetzt auch wirklich nicht gut. Es ist wirklich eigentlich richtig beschissen gerade alles, aber trotzdem willst du und musst du das machen, um wirklich dir irgendwas zurückzuholen, weil du willst einfach nicht der Person das Feld überlassen und dann, das ist richtig dummes Machtgehabe, aber auf irgendeine Art, also ich hatte das nur einmal, aber auf irgendeine Art hat es mir wieder was zurückgegeben. Das war richtig dumm und es war richtig blöd und so, aber ich kann das. Das ist wirklich Selbstermächtigung in dem Moment. Es hat nichts mit der Person zu tun oder ob du jetzt wirklich guten oder schlechten Sex hast, es geht überhaupt nicht darum, sondern du willst dir einfach wieder ein Stück zurückholen. Ist alles dumm und alles blöd und alles aus dem Affekt heraus.
Ist es dumm? Also ich meine, es ist ja auch ein bisschen egal so. Also wenn man nicht so auf die Goldwaage legt, ob man jetzt mal mit einem schläft oder nicht. So,
es
dann,
ist auch egal. Das ist mehr als egal. Und das sieht man ja bei Samantha auch. Ihr ist das völlig egal, ob der Typ jetzt einen hochkriegt oder nicht oder ob die jetzt wirklich Sex haben oder nicht. Sondern sie wollte sich selber was beweisen, ging eher nach hinten los. Und sie geht ja dann aus der Toilettentür raus und in dem Moment kommt Richard.
Ja, das ist ganz komisch, was jetzt kommt.
Und er dann auf einmal so von wegen, ich habe noch mal kurz nachgedacht. Also wenn es sich für jemanden lohnt, monogam zu werden, dann bist du das ja wohl, so Samantha.
Hier wieder Breadcrumbs.
Und sie schon so, so ein bisschen. Und dann kommt in dem Moment JJ von hinten aus der Toilettentür und macht sich dann noch die Hose zu. Und dann ist für Richard natürlich alles klar. Und er ist so, Samantha, du bist doch einfach, wie du bist. Und dann können wir doch alles so belassen, wie es ist. Du änderst dich ja auch
und
nicht.
Und ich finde das so witzig, weil sie sagt so, das zählt überhaupt nicht, er war nicht mal hart. Ja. Und ich finde, das ist auch wahr.
Ja, ist auch so. Ja. Wie er dann so von hinten, wie JJ auch von hinten sagt, ey, ne? Und dann sagt sie dann ja irgendwann, als Richard dann geht, stellt JJ sich dann so relativ nah hinter sie. Und es sieht auch so aus, als würde er was sagen wollen. Und ich lieb's einfach sehr, wie sie sagt, nee, Schlappschwanz, sag einfach nichts.
Ja.
Ich habe nur noch geschrieben. Ja, ich habe nur noch geschrieben, alles doof.
Alles doof.
Richard ist so doof einfach.
Ja.
Oder wie hast du es nochmal gesagt vor 3 Folgen? Er ist einfach nur doof.
Ja, der auch oder so, ja. Ich weiß nicht mehr. Müsste ich jetzt nachgucken, aber ja, das ist.
Ja, ein bisschen doof gelaufen. Aber er hat auch, ich glaube auch, er wollte dann nur, weil er hat gemerkt, oh, sie entgleitet mir
ja,
hier.
Ja, genau.
Sie ist, ne? Und deswegen kommt er und erzählt ihr wieder einen vom Pferd, einfach damit sie wieder am Start ist. Weil für ihn das einfach, ne, wenn er merkt, ach, ich kann hier diese Frauen, die gravitieren, heißt das so auf Deutsch? Die werden zu mir alle hingezogen, so, die sind alle in meiner Umlaufbahn. Ne, und dann kann er das nicht gut ertragen, wenn dann einer sagt zu ihr, nee, dann fick dich einfach und versucht sie da wieder einzufangen.
Ja.
Okay, jetzt müssen wir alle einmal tief einatmen.
Jetzt kommt die harte Szene irgendwie und ich finde, es fängt eigentlich total schön an, weil Carrie und Aiden gehen zu Fuß nach Hause und es sind noch ein paar Leute unterwegs, New York City ist dunkel, die gehen an so einem schön beleuchteten Springbrunnen vorbei, haben irgendwie Spaß, halten sich an der Hand, also es ist eigentlich alles so schön irgendwie.
Ja. Und sie auch so, sie sind fast so, wie wenn man sich an den Händen hält und sich so im Kreis dreht.
Ja,
ne?
Genau.
So,
genau.
Es ist so,
ja. Es ist schön und die sehen toll aus auch einfach bei
und
das
sagt er ja auch die ganze Zeit. Er sagt ihr, du siehst so toll aus, deine Haare, du hast so ein tolles Kleid an und so. Und es ist eigentlich alles so schön. Ja. Und dann kommt er dann halt mit dieser Hiobs-Frage um die Ecke, was mir halt irgendwie zeigt, er hat irgendwie doch gar nichts verstanden, was ich gehofft hatte, er hätte es verstanden. Er sagt dann, lass uns einfach durchbrennen quasi. Also lass uns jetzt heiraten. Lass uns jetzt in einen Flieger steigen. Wir sind schon fertig angezogen. Lass uns irgendwo hinfliegen. Dann sagen wir einfach ja, ganz heimlich. So.
Ja, wir fahren nach Vegas. Wir machen es einfach. Und morgen früh ist es dann getan. Und wir müssen es keinem sagen. Und Carrie ist natürlich sofort wieder so, oh, fuck.
Ja.
Weil sie ist immer noch nicht weiter, ne? Und sagt so, ey, wir haben doch drüber geredet. Und er sagt so, nee, du hast geredet. Ich habe zugehört, wo ich schon wieder dachte, okay, du blöder Blödmann.
Ja, blöder Arsch. Also es ist einfach, ich finde das so unfair, ihr das jetzt so vor.
Das ist richtig unfair. Ja, und ich finde auch ein Micro-Reading bei der Szene, also ist richtig, also macht, gibt richtig viel her. Ich habe mir auch so viel dazu aufgeschrieben, weil er sagt dann nur so, du hast doch nur Angst. Und sie sagt, ja, genau. Und ich denke mir so,
ja, genau.
Wie kannst du ihr das zum Vorwurf machen?
Ja, wie kannst
und
du ihr das absprechen?
Ich ja,
auch vor allem.
Wenn man jetzt ans Ende denkt, er ist der mit Angst. So, und ich glaube, sie reagiert ganz stark auf das, was von ihm kommt. Ganz viel von ihrem und von ihrer Unsicherheit und ihrer Sorge kommt von dem auch, was er ihr zeigt. So. Und er sagt, also ich finde, es ist erstmal ist es jetzt noch süß, weil er sagt dann so, ey Carrie, ich habe dich heute angesehen durch den Raum und ich habe gedacht, ich liebe sie und sie liebt mich. Worauf warten wir? Und ich finde, das ist legitim. So.
Ja, absolut. Ja, ja.
Wenn es nur das wäre, dann, ne, so. Und Carrie sagt dann halt so, ich brauche einfach Zeit. Und dann irgendwie kommen dann halt diese komischen Sachen, wo ich wirklich, wo ich ihn, ja, also so ein bisschen ihn nachvollziehen kann, aber dass er sie da so unter Druck setzt, ist einfach Müll. Weil er sagt ja so, Carrie, wofür brauchst du Zeit? Du kennst mich doch. Du weißt, was du bei mir kriegst, so. Und dann sagt Carrie was, was ich so gut finde, weil sie sagt so, es geht nicht um dich. Ich bin nicht bereit. Es geht nicht um dich. Und ne, und ich finde, das ist auch wahr, weil sie hat ihm ja gesagt. Und ich glaube, an dem Ja hat sich auch eigentlich nichts gerüttelt.
Ja.
So. Und dass sie das formulieren kann, es geht aber nicht um dich. Es geht nicht auch die Frage, ob ich dich will. So, also das sagt sie nicht, ne? Und jetzt kommt nämlich die Katze aus dem Sack. Aiden sagt, so funktioniert das einfach. Leute verlieben sich und heiraten und machen das einfach. So, und dann, ne, also haben sie eigentlich, hat Carrie eine Unterhaltung mit der gesellschaftlichen Vorstellung, oder? Weil sie sagt so, nee, nicht unbedingt. Wir können doch auch zusammen leben. So, und er nimmt es einfach gar nicht ernst, dass es auch okay ist, das so zu sagen sagt so, nein, ich will aber nicht zusammenleben. Ich hatte die ganze Zeit Freundinnen. Ich will jetzt, dass es weitergeht. Wo ich dann denke, so, das zeigt eigentlich, dass bei ihm die Entscheidung gar nicht richtig durchdacht ist.
Mhm.
Ja.
Ja, und das
weil
ist
er sich anscheinend ja jetzt
reicht.
Auch nicht irgendwie richtig. Genau.
Also, es ist einfach dieses, es reicht nicht, die Freundin zu sein, die feste Partnerin zu sein. Es reicht nicht zu sagen, dass man sich liebt. Nein, es braucht mehr. Es braucht mehr. Und dann widerspricht er sich ja am Ende so ein bisschen damit. Weil er sagt ja dann erst so, ich wünsche mir so, dass du mich heiratest. Und sie, und er sagt ja dann so, ja, vielleicht, also sie sagt, willst du mich zwingen? Und er sagt dann ja, vielleicht muss man dich zwingen. Und ich denke mir so,
ja, das ist so krass.
Nee, das ist hier. Also es gibt, also erstmal sollte man niemanden zu irgendwas zwingen. Es gibt Momente, da bin ich schon manchmal auch dankbar, wenn man mich zu etwas bringt, was mir vielleicht gar nicht so unbedingt taugt, weil manchmal will man einfach nicht aus der Komfortzone raus und dann ist es schon gut, wenn jemand mal kommt und sagt, komm, wir machen das jetzt aber trotzdem zusammen und ich bin dabei und wir machen das. Bei mir ist es zum Beispiel Autofahren. So, das ist, wenn es jetzt nach mir geht, ich müsste nie in meinem Leben Auto fahren. Aber ich bin froh, dass ich Menschen in meinem Leben habe, die manchmal sagen, du, ich habe ein Auto und du setzt dich jetzt einfach mal rein. Wir fahren einfach eine Runde und dann gucken wir, wie es ist und so gut. So, das finde ich, aber das ist kein Zwang, sondern das ist so positive Verstärkung, ja, für Dinge, in die ich mich eigentlich lieber zurückziehe, aber sonst kommt man ja auch nicht weiter.
Ja, vor allem, aber dich setzt ja auch keiner dahin, schnellt dich an und ja, macht deine Hände fest am Lenkrad, ja, genau, und sagt so, jetzt Gas geben.
Und jetzt aber los. So. Und es hält mir auch keiner die Pistole an den Kopf und sagt, wenn du das jetzt nicht machst, dann, ja, dann bist du tot. So, und das ist halt dieses mit diesem Zwingen, wo ich sage, nee, 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 Moment mal, das ist ja, hier aber der ganz, ganz falsche Weg. Vor allen Dingen geht es hier ja wirklich, und das finde ich ja so geil, weil er widerspricht sich ja insgesamt, weil er sagt, es ist ja nur ein Stück Papier.
Richtig.
Und
ja,
dann sagt sie wieder, naja, aber wenn es nur ein Stück Papier ist, warum ist es dir dann so wichtig? Also
ja,
es
ist, und er ist ja auch so emotional und er sagt dann so, ich brauche es einfach. Ich will es offiziell machen. Ich will, dass die ganze Welt weiß, dass du mir gehört. Und jetzt kommt es nämlich.
Und das ist richtig schlimm, ganz kurz, bevor wir da einsteigen, weil ich habe ein riesiges Problem mit dem Wort, dass du mir gehörst.
Ja.
Sie gehört ihm nicht. Ob die jetzt verheiratet sind oder nicht, sie gehört sich selbst. Und das war es auch. Sie gehört vielleicht zu ihm oder an seine Seite. Aber das gehört sie auch als Partnerin. Das gehört sie auch als Kumpel. Das gehört, ne, so, also ich finde, das, und, also dieses Zuschreiben, dass du mir gehörst, da war ich richtig in Alarmstellung und dann wurde es ja noch schlimmer, dazu kommen wir jetzt. Aber da hatte ich ein Riesenproblem.
Ja, weil dann, und da, ich finde das so gut, weil das ist die Unterhaltung, die eigentlich brauchten, aber die sie am besten gebraucht hätten, wenn Aiden nicht so emotional ist und wenn er ihr einfach mal zugehört hätte und wenn er ernst nehmen würde, was sie fühlt, weil das ist ja die grundlegende, das Problem, dass er nicht ernst nimmt, wie sie fühlt. Er hört das von ihr und es ist auch, ja, sie kann das noch nicht alles so ausdrücken, aber er nimmt es gar nicht ernst, dass das okay ist und sie dann auch bitte mal in Ruhe gelassen werden muss. Und sie sagt so, wem soll ich denn sonst gehören? Und da funkelt er sie nur so böse an mit so einer gerunzelten Stirn. Und da ist wirklich klar, es ist bei ihm, ist der Wunsch überhaupt nicht von wegen, ich will dich heiraten, so, sondern es hat eine andere Funktion, weil er, und das sagt sie ja, du vertraust mir nicht.
Genau.
Und das ist nämlich der Punkt. Und für ihn hat die Ehe die Funktion, Carrie irgendwie festzuhalten und dass es ihm irgendeine Sicherheit gibt, die er jetzt anscheinend nicht fühlt. Nämlich, dass sie vielleicht doch wieder fremd geht, was ja auch okay ist, dass das da ist.
Die Angst zu haben, das ist ja okay, aber er kommuniziert es nicht.
Aber er kommuniziert es nicht,
Carrie. Wir müssen noch mal reden. Irgendwie hängt mir der Betrug von dir damals noch viel stärker nach, als ich gedacht habe.
Lass uns in die Paartherapie gehen.
So zum Beispiel, das wäre jetzt die Wunschvorstellung, so wird es wahrscheinlich nie passieren, aber das wäre so. Aber das macht er nicht. Stattdessen versucht er sie in eine Hochzeit zu drängen mit dem irrwitzigen Aberglauben. Also wenn man verheiratet ist, dann geht man nicht mehr fremd.
Ja, und ich finde das so krass, weil eigentlich ist Carrie da viel reifer, weil sie sagt so, ich fühle mich auch jetzt sicher. Und das ist genau der Unterschied. Aiden fühlt sich jetzt nicht sicher und er denkt, dass wenn sie den Ring am Finger hätte, dann würde er sich sicher fühlen. Und er sagt es ja darauf, weil sie sagt, du vertraust mir nicht. Und anstatt dass er jetzt vulnerabel ist und sagt, ja, das ist das Problem, was machen wir damit, sagt er, du trägst ja nicht mal den scheiß Ring. Und dann sagt sie wieder was, wo ich mir denke, es ist so gut, dass sie da die Worte findet, weil manchmal merkst du ja erst im Nachhinein, was das Richtige gewesen wäre zu sagen. Und sie sagt so, ich kann dich doch nicht heiraten, damit du mir vertraust. Und macht auch wirklich seine ganze Argumentation damit platt. Und jetzt kommt was, das ärgert mich so sehr, weil er sagt so, wenn du mich jetzt nicht heiraten willst, willst du es nie.
Ja.
Und das ist so dumm einfach, das stimmt einfach nicht. Und sie sagt auch so, ich glaube nicht, dass das so ist. Und er sagt, doch, ich glaube, dass das so ist. Und er ist eigentlich nur ultra emotional und super enttäuscht gerade, dass jetzt hier sein Masterplan, Carrie Bradshaw festzuketten, nicht funktioniert. Und er sie eben doch nicht einfach nur, also ich glaube, er liebt sie über alles. Und ich glaube auch, dass es wahr, wenn er sagt, ich habe dich durch den Raum angesehen und gesagt, ich liebe sie einfach. Ich will
aber
das Leben
mit ihr.
Aber
liebt er sie vielleicht etwas zu viel? Dann?
Das glaube ich auch nicht.
Also
ich glaube, es ist auch okay.
So viel, oder sind es einfach eigene Ängste dann?
Es sind eigene Ängste. Und ich glaube, wenn beide auf der Seite sind und beide sagen so, ja, ich würde dich jetzt hier wegheiraten, ja, ich auch, okay, dann los, ist es doch gut. Aber die sind ja nicht beide an dem Punkt. Und was das Problem ist, dass er halt sein Bedürfnis, seine Unsicherheit durch diese Ehe irgendwie auszublenden und ganz im Ernst, das wäre ja nicht weg, nur weil sie verheiratet
Nein,
wären.
Er es würde ist ja immer nur die Illusion. Vertrauen. Es ist doch einfach ja. nur, du, es ist doch, was hier im Raum steht, ist was Unverarbeitetes. Was ja seit Anfang dieser Beziehung im Raum stand, wo wir auch gesagt haben, das ging viel zu schnell. Die sind ja viel zu schnell von wir nähern uns wieder an zu, wir sind zusammen, wir ziehen zusammen, wir kaufen die Wohnung von dem an und wir sind jetzt auch noch verlobt und jetzt heiraten wir, bam, 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 bam. Das ging ja in einem Tempo, das ist unglaublich dafür, dass so eine große Sache im Raum stand. Und seien wir mal ganz ehrlich, ich wüsste zum Beispiel auch nicht, wie ich damit umgehe. Also wenn ich mit jemandem zusammen wäre, der würde mich betrügen, ich würde den aber sehr lieben und würde dann sagen irgendwann, okay, wir versuchen es nochmal zusammen. Im Leben würde nicht dieses Tempo vorgelegt werden, sondern ich wäre auch erstmal, sorry, wir müssen hier mal ganz, eine ganz große Ordnung erstmal schaffen. Oder wenn ich diejenige wäre, die betrogen hätte. Ich meine, ganz ehrlich, da ist ja auch was. Da muss ja auch was aufgearbeitet werden. Also das macht man ja nicht aus dem Nichts heraus, sondern da ist ja auch irgendwas da, was dazu geführt hat. Also müssen wir doch, also dieses Fundament wurde überhaupt nicht gelegt. Da wurde nur draufgeschüttet. Und es ist jetzt wie so Treibsand, in dem Aiden jetzt versinkt und wo er gehofft hat, dass der Ehering, das ist jetzt das rettende Seil, also in seinem Kopf war das ist der Ausweg, das ist das, was ja. endlich alles, alle Zweifel davon schiebt und dann ist alles gut, weil ich glaube auch wirklich, dass das in seinem Kopf so ist, so von wegen, ne, die Ehe ist was Heiliges, da hält man sich dran, das ist das, was ich leben möchte, das bedeutet etwas für mich. So, und das ist ja auch schön für ihn, das ist ja auch vollkommen legitim zu sagen, für ihn ist das wirklich was mit großer Bedeutung, mit einer großen Verantwortung aufgeladen ist, aber für Carrie halt nicht. So, und sie ist ja wirklich an diesem Punkt zu gucken, was bedeutet das für sie? Weil für sie ist das nicht so klar mit großer Bedeutung und ne, für immer und ewig und wir sind uns treu und nichts kommt hier dazwischen und Kinder und keine Ahnung was. Und das prallt ja so aufeinander.
Ja.
Es kann ja nicht funktionieren.
Nee, auf keinen Fall. Und ich finde aber, auch an Carries Stelle, also ich an Carries Stelle wäre auch verletzt, wenn sich jetzt herausstellt, das ist der Grund, dass du mich heiraten willst.
Ja, natürlich.
Ja,
es ist
total.
Eigentlich nur ein Pflaster für was ganz anderes. Das würde das verletzen. Dass ich, weil sie sitzt da und sie sagt so, ne, ich liebe ihn. Ich habe ja zu ihm gesagt, ich will das Leben mit ihm. Und dass sie sich einfach mal wünscht, erstmal in Ruhe das Zuhause aufzubauen und vielleicht mal zu sehen, wie leben wir eigentlich hier zusammen. Und ne, einfach verlobt zu sein und das zu genießen. Und er nimmt das alles nicht ernst wegen seiner Unsicherheit, wegen seiner Angst, dass sie wieder betrügt, das, was auch valide ist, aber das kannst du nicht vorm Traualtar klären, sondern beim Therapeuten.
Nein, vor allen
Dingen. Und vor allem
ja
solltest du in die Ehe nicht reingehen, wenn das ungeklärt ist. Ne? Und für ihn ist das ja aber die Lösung. Und ich glaube, das ist einfach der Disconnect zwischen den beiden, der Grund, weswegen sie heiraten wollten. Und sein Grund war halt eigentlich ein egoistischer und hatte nichts mit Carrie zu tun. Und das ist, finde ich, richtig verletzend.
Und auch der Blick auf die Beziehung. Also Carrie weiß natürlich, dass sie damals einen Fehler gemacht hat, aber hat das Ganze als aus dem Weg geräumt betrachtet, weil es ihr so gezeigt wurde. Sie hat gedacht, da wäre irgendwas gekittet worden. Also da wäre alles gekittet worden und sie würden jetzt quasi ein neues Kapitel aufschlagen und in die Zukunft sehen. Und jetzt sehen wir auf einmal bei ihm, dass alles eigentlich immer noch in Scherben liegt. Und wie du halt sagst, er versucht das irgendwie zusammenzukleben, aber nutzt halt irgendwie den Billigkleber, der nicht hält. So.
Auch
also
über
das
ihren
ist doch,
Kopf hinweg. Das ist doch gar keine Teamsache. Und das ist vor allem,
nicht.
Ich finde das so schlimm, dass er so seine Secret Agenda da hatte, so seinen Geheimplan.
Ja.
Und das ist so, das ist ein richtiger Vertrauensbruch.
Vor allen Dingen
also
verstehe ich halt auch nicht, was er sich jetzt aus der Zukunft, was von der Zukunft erhofft. Soll sie seinen Namen annehmen und soll sie jetzt irgendwie quasi wie gebrandmarkt dann jetzt durch New York City laufen oder was? Also was hofft er dadurch?
So stellt er sich das vor, so, sobald sie den Ring hat.
Den sie ja vielleicht auch an der Kette trägt.
Ja,
so, also,
das,
ne,
ja,
so, dann
das geht ja
heißt
für
sie dann halt vielleicht
nicht
mehr Bradshaw, sondern ich weiß nicht, wie Aiden hieß, er Shaw. Dann heißt sie ja halt nur noch Shaw, so, aber das ist
Carrie
doch,
Shaw, sie hat ihr Brad verloren.
Sie hat ihr Brad verloren, oh nein, sie hat ihr Brad verloren. So, also das ist doch, ich verstehe es überhaupt nicht irgendwie. Und dass er dann auch noch sagt, haben wir darüber schon gesprochen, dass er dann sagt, er möchte jetzt das erste Mal drüben schlafen. Also er beschließt dann, er schläft jetzt in der unfertigen Wohnung. Und da ist sie ja wirklich ganz erschüttert innerlich und sagt, nein, aber nur heute, oder? Und versucht auch immer, ihn anzufassen. Also sie merkt irgendwie, da entgleitet gerade alles, wo sie drauf aufgebaut hat. Und versucht ihn ja immer anzufassen und sagt, nein, aber nur heute, oder? Und es ist einfach,
Es ist Wahnsinn. Ja, vor allem, weil sie merkt auch, was da abgeht und sagt so, ja. Aiden, mach jetzt hier keinen Fehler. Ja. Mach jetzt nicht was, was wir hier berühren, weil der ja auch einfach so emotional ist und da jetzt auf einmal, ne, eigentlich was rauskommt, was die ganze Zeit hätte bearbeitet werden müssen. Ja. Und wir haben es damals in der Folge gesagt, das ist genau das, was am Ende zum Crash führen wird. Und
ich muss gestehen, geht euch das auch so? Ich kann Aiden nie ganz ernst nehmen, wenn er emotional wird, weil dann zappelt er immer so rum und ich warte immer nur darauf, dass der noch mit dem Fuß aufstampft, als wäre der jetzt vier.
Ja, so ein bisschen.
Ein bisschen,
auch
oder?
Wie er sie eben so böse angeguckt hat. Ja. So. Sie so, ja, wessen sollte ich denn sein? Und er guckt nur böse so. Ja, ich weiß, also mein erster Freund, der hat das auch immer so gemacht. Das war so peinlich einfach.
Das ist ganz unangenehm, ey.
Aber ich meine, und,
Wir kennen dich nicht, aber wir würden dich alle sehr gerne mal kennenlernen.
Na, ich bin mir nicht sicher, Oh, wenn der zuhört, aber, ey, also, ja, egal.
Am schlimmsten fände ich ja dann den letzten Satz, den er sagt, als er dann sagt, dass ich nochmal so weit komme, hätte ich nicht gedacht.
So, ja, was das soll war, das?
Wirklich. Das war wirklich der, wirklich. Das ist wirklich der Endgegnersatz, weil ich wirklich denke, wirklich, war das für dich jetzt hier wie so ein Spiel und wir versuchen mal so weit zu kommen im Level, wie wir es schaffen. So, das, was bedeutet, also das ist so perfide, ne? Also, nein, das ist, wie gehst du denn, ich verstehe auch, dass das aus dieser krassen Enttäuschung rauskommt und diesem krassen, ne, du hast mir wehgetan und er auch weiß ja vielleicht auch, was Carrie so für ein Typ ist und dass er sie ja einfach, also ich glaube ihm, dass er sie wirklich liebt und sie liebt
ja,
ihn
glaube ich auch
wirklich. Das stelle ich gar nicht in Frage. Aber dass er mit dieser krassen Unsicherheit da zu kämpfen hat und die nicht verbalisieren kann und ja auch mit dieser krassen Unsicherheit in anscheinend jede Situation reingegangen ist, weil er immer dachte, und jetzt ist wieder vorbei und jetzt ist wieder vorbei. Das muss ja sein Gedanke gewesen sein, weil sonst hätte er das ja jetzt nicht gesagt, weil das wäre ja quasi das allergrößte Ziel wäre wahrscheinlich das Kind gewesen. Das wäre die Manifestation von allem gewesen. Wenn die zusammen ein Kind gekriegt hätten, dann hätte er es geschafft, weil das hat ja kein anderer
halt
geschafft.
Nie
so
passiert weit, wäre. Das, oh mein Gott,
nee,
das wäre
das,
nie passiert.
Das wäre nicht passiert. So. Aber das, und auch da könnte ich mir vorstellen, hätte er irgendwann wahrscheinlich Druck gemacht. So, weil die Ehe hätte irgendwann nicht mehr gereicht. Die Ehe als Zeichen hätte nicht gereicht. Nee, da hätte es ein Kind gebraucht, das dann noch mehr zeigt. Und das ist meine. Und da ist mein Kind in ihr herangewachsen. Und das alles ist meins. Und da keiner kann daran. So, das.
Ja, also ich gebe dir recht. Ich habe diesen Satz, den er sagt, lese ich etwas anders, weil er sagt auch auf Englisch sowas Ähnliches wie boah, ich kann nicht glauben, dass ich jetzt schon wieder an diesem Punkt bin.
Ja,
und
so
ich
wird
lese
es
das
auch
eher
übersetzt,
so von wegen, dass ich jetzt hier bin und du verletzt mich so ungefähr. Mhm. Wo ich mir, da, so lese ich das eher, von wegen, ich bin
auch,
jetzt wieder mit dir hier, ich habe mich eingelassen, meine Gefühle sind hier auf dem Tablett, so sieht er das ja. Ich will dich heiraten, aber du mich nicht.
Ja, und ich finde das halt so schade, weil er denkt überhaupt nicht weiter über den Tellerrand hinaus. Wie sehr er sie verletzt, sieht er ja gar nicht.
Ja. Also, und ich finde das auch, wenn er mit ihr die Unterhaltung mal führen würde, er müsste ja einfach nur Fragen stellen, sowas wie, zweifelst du an deiner Liebe? Und dann würde sie sagen, nein, überhaupt nicht. Willst du doch nicht zu, nein, ich will mit dir zusammen, ich will das alles und ich will dich. Ich setze mich mit anderen Sachen auseinander, wenn die mal reden würden. So, aber er ist da gar nicht, er ist halt richtig, er hat das Indoktrinierte, er hat das genau, was worüber Carrie schreibt, ne, sind wir einfach nur programmiert, er ist programmiert und er denkt, das ist dann die Lösung und dann wird alles gut und dann ist sie seine Ehefrau und dann wird, wir wissen alle, es würde dann nicht weggehen, seine Unsicherheit und er hat gar nicht die Kapazität, er kommt gar nicht auf die Idee, über diese Sachen nachzudenken, über die Carrie nachdenkt, wo ich mir denke, du weißt doch, wen du da an deiner Seite hast, diese Frau so, die irgendwie wirklich anders ist als viele andere Frauen zu der Zeit waren, ne, die da eben genau das Leben einfach genauso, ne, voraussetzen, wie du das anscheinend auch tust und das ist wirklich, also da ist, dass er als Partner in dem Sinne die Enttäuschung, dass er in dem Moment nicht ihr Partner ist, so, sondern dass er mit ihr nicht über alles redet, weil das wäre ja die Lösung gewesen. Dass er, also von mir aus soll der auch im anderen Apartment schlafen. Von mir aus ist ja auch okay, dass der sich jetzt da irgendwie mit auseinandersetzen muss.
Ja.
Aber jetzt diese Unterhaltung zu sagen, okay, wir haben hier ein Problem, der Betrug steht noch im Raum, wir reden über alles und ne, genau diese Sachen einfach mal durchzusprechen und damit in Therapie zu gehen und eher auch in Einzeltherapie zu gehen. Mhm. Weil es ist auch nicht normal, nachts am Brunnen deiner Frau, deiner Verlobten zu sagen, ich will nicht wieder zurück, ich hatte die ganze Zeit Freundin, ich brauche es einfach, ich will es einfach.
Mhm. Vielleicht muss man dich drängen. Ne?
So, alle Emotionen sind gut, alle Emotionen sind okay, aber so, es ist nicht in Ordnung, so gehst du nicht in die Ehe. Also allein vorstellen, dass er in diesem Zustand nach Vegas fahren wollte, um die Frau zu heiraten, was für ein Wahnsinn.
Ja, ja, einfach absolut unerwachsen, 0,0 bei sich angekommen und er soll in der anderen Wohnung schlafen, meinetwegen für immer. Aber er ordnet das überhaupt nicht ein und so ist es halt ein Liebesentzug. Es ist ein krasser, kalter Entzug von seiner Anwesenheit und seiner Liebe. Du enttäuschst mich schon wieder, du machst nicht das, was ich will, du warst nicht das, was ich erwarte, was ich in liebevollster Kleinstarbeit, ohne dir ein Sterbenswörtchen zu verraten und dich deswegen vor vollendet Tatsachen zu stellen, geplant habe, du willst das nicht, ja, dann schlafe ich woanders. Ja. So. Und das ist einfach, das geht nicht.
Nee. Und ich finde, Carrie ist so gut in der Unterhaltung, wo sie dann sagt so, lass uns jetzt keinen Fehler machen. Sie ist so besonnen, sie ist so viel, also was ja auch okay ist, es ist auch okay, wenn einer emotional ist und eine nicht. Aber bei ihm ist ja jetzt direkt schon wieder Ende. Bei ihm ist er jetzt sofort.
Das geht nicht so.
Ja.
Das geht so nicht. Und vor allen Dingen, was ich auch, also die Szene hört dann ja, wir sehen ja dann nicht, wie sie nach Hause kommen, aber er dreht sich ja dann irgendwann von ihr ab und geht ein paar Schritte vor. Und ich habe mir die ganze Zeit, habe ich mich gefragt, weil wir sehen ja nicht, wie sie nach Hause kommen. Gehen die zusammen noch nach Hause, er durch die eine Tür, sie in die andere, oder lässt er sie da stehen im Dunkeln irgendwo auf der Straße?
Würde ich ihm zutrauen, ja. Bleibst jetzt da stehen. Du willst mich nicht heiraten, deswegen gehe ich jetzt. Jetzt kannst du allein nach Hause kommen. Genau, das ist doch der Vibe, oder? Pech, das hast du jetzt davon.
Hatte ich nämlich auch so ein bisschen, da dachte ich so, und jetzt geht sie alleine nach Hause oder was? Also, ne?
Ja, das ist ganz seltsam.
Ich traue das auf jeden Fall zu. Carrie kann auch alleine nach Hause gehen.
Ja, natürlich, aber ich erwarte das von meinem Verlobten, wenn wir zusammen unterwegs sind und wir gehen zu Fuß im Dunkeln durch eine Großstadt nach Hause, die nicht sicher ist, kann ich erwarten, dass er mit mir zusammengeht, auch wenn wir uns streiten. So.
Ja.
Aber, tja.
Wir haben einen ganz kleinen Moment noch dazwischen vor der Endszene.
Und da den finde ich sehr schön.
Ich mag ihn auch. Ja. Weil wir sehen Miranda im Bad und sie ist wahrscheinlich so am Fertigmachen halt für die Nacht. Und sie spürt anscheinend so die ersten Bewegungen vom Kind in sich. Und das ist so der Moment, wo ihr, glaube ich, wirklich bewusst wird, was da passiert. Also, dass da ein Mensch in ihr heranwächst und dass sie ein Kind bekommt. Und man sieht einfach nur, wie sie dann so lächelt. Und ich mag das sehr, wie sie so selber, also erst so erstaunt ist und dann so lächelt. Und man einfach die Freude sieht und man da einfach merkt so, glaube ich auch, ne, diese Freude und diese Vorbereitung und dieses, ne, ich freue mich auf das Kind und ich will dieses Kind haben, wird in dieser Szene so deutlich. Und ich glaube auch, dass das wirklich manchmal so ein Ding ist, dass man erst merkt, so, ne, da bewegt sich wirklich was, da ist wirklich, da ist was drin. So, da liegt jemand in ihr drin. So, und das so ist verrückt. Einfach, das ist doch krass. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass das manchmal. Das braucht erst, ne? So, sonst ist das alles sehr abstrakt, ne? Klar hast du da ein Ultraschallbild und du siehst das und alle reden darüber. Aber das ist doch eine ganz verrückte Vorstellung, dass da in dir drin ein Kind wächst. Und das, wenn du dann merkst, oh, hier bewegt sich aber wirklich was, hier ist ja wirklich was im Argen, so dass du dann das vielleicht auch erst richtig, aber dass du das erst richtig realisierst, so was da, ich fasse mir auch selber die ganze Zeit so auf den Bauch und bin so, dass man das so merkt. Aber wenn ich mir das so vorstelle, dass du dann wirklich da so bist und denkst so, oh mein Gott, da ist was los, so. Ja. Mhm.
Ja, und ich finde es auch schön. Und da hat sie halt ihren emotionalen Moment dann, ne? Das, was sie aber im Ultraschall alles nicht gefühlt hat.
Ja,
hat sie
und
jetzt.
Kann ich mir aber auch vorstellen, dass das dann erst rauskommt, weil es dann halt auch wieder realistischer wird. Also vorher merkst du halt einfach nur, du nimmst zu, so, und jetzt kommt da so ein Kick, so. Dann kannst du es vielleicht anders begreifen.
Ein ganz kleines bisschen dachte ich aber auch so, schade, weil die haben jetzt wieder, mussten sie den Bogen schlagen, um Miranda wirklich zur fühlenden Mutter darzustellen, damit man sie jetzt hier nicht als, oh Gott, sie interessiert sich überhaupt nicht für das Kind, wir brauchen jetzt noch eine Szene, wo man sieht, dass sie wirklich emotional da ist und so. hätte es für mich nicht unbedingt gebraucht, ehrlicherweise. Weil ich habe sie auch so ab, also ich, was geht's mich auch an am Ende des Tages, ob ich jetzt denke, dass sie jetzt eine mitfühlende Mutter ist oder nicht.
Was geht es uns denn an? Na, wir haben da gar keine Meinung zu haben.
Na, aber wirklich, manchmal denke ich, also ganz ehrlich, alles, was wir ja gelernt haben in diesen Szenen mit Miranda, ist ja, dass die ganze Zeit jemand von außen kommt und sagt, und, ne?
Ja,
hier, Freunde,
ja,
wo ist es? Und hier kriegen wir es endlich, also als Zuschauer, hier sehen wir da, ach, da ist wirklich Emotion, da ist ja wirklich eine Mutter, da ist eine Mutter, die jetzt ihr Kind merkt. Und ich denke, ja, hätte es jetzt für mich nicht gebraucht, habe ich vorher mir schon auch gedacht. Habe ich ja wohl gemerkt.
Vielleicht war es aber auch einfach genutzt, um das Ganze ein bisschen zu entschlimmern.
Ja,
so irgendwie ein bisschen zu entzerren, weil jetzt sind wir ja direkt wieder bei Carrie und Aiden und mit diesem großen Problem. Carrie liegt alleine in ihrem Bett in der Wohnung und wälzt sich hin und her, kann nicht schlafen und beschließt dann halt, okay, sie geht jetzt rüber in die andere Wohnung. Und tapst dann da auf 10 Spitzen rüber und ich finde es wirklich krass, weil er schläft einfach eigentlich auf dem blanken Boden. Der liegt da auf diesem Bauarbeiterflies. Ich habe das gesehen, habe selber Rückenschmerzen bekommen, weil das kann nicht bequem sein irgendwie.
Ich glaube auch, er leidet auch einfach gerne, ne? Sie will mich nicht heiraten und jetzt
dann
muss
ich
auf
mich
den
auf
dem
Boden
schlafen
irgendwie und Pete liegt da ja auch, aber so ein Hund ist das vielleicht nochmal eher gewohnt irgendwie und dann legt sie sich halt zu ihm und sieht halt, er hat auch die Augen auf, also er kann auch nicht schlafen und dann hockt sie sich dann neben ihn und legt sich rein und ich hatte da ganz große Hoffnung, weil die sind sofort wieder so krass harmonisch ineinander verschlungen und dann nimmt sie in die Arme und legt noch so ein Bein über sie und eigentlich schreit ja alles nach Geborgenheit und auch auf dem blanken Fußboden können wir irgendwie gut miteinander liegen und sein. Und dann kommt ja dieser furchtbare Satz aus dem Off. Es sollte die einzige Nacht sein, die wir in dieser anderen Wohnung geschlafen haben. Am nächsten Morgen zog Aiden aus.
Ja. Ich finde das so krass. Also ich finde,
ich
halt
nicht kommen sehen.
Wie die an den Konventionen scheitern, wie Aiden daran scheitert. Ich finde, Carrie ist gar nicht gescheitert. Sie war im Prozess so. Und ja, ich finde das einfach, also das hätte eigentlich an der Stelle, sie hätten sowas von drüber weiterreden können, aber Aiden ist da einfach irgendwie an so einem komischen Punkt festgefahren gewesen, wo er auch für sie einfach kein Mitgefühl hatte, so, und auch irgendwie seine eigene Verantwortung mit diesem Vertrauensmissbrauch irgendwie nochmal was zu machen. Also das finde ich krass, weil ich finde, so, die hätte nicht enden müssen, die Beziehung, ne? Aber wenn
überhaupt
er einfach nicht drüber wegkommt, so, also.
Es zeigt ja eigentlich nur, dass genau das jetzt hier gemacht wird, was er nie aussprechen konnte. Er selber ist überhaupt nicht bereit für die Ehe. Er ist recht nicht mit Carrie.
Nein,
ist er 0,0. Der will halt
Carrie
das, was...
Sie war viel bereiter.
Sie war viel bereiter. Sie hat sich viel mehr damit auseinandergesetzt. Ohne Witz jetzt. Ne? So, und,
ja, sie wollte,
konnte
sie
so
hat wirklich überlegt. So. Und
ja,
er hatte einfach nur Schiss.
Und konnte so gut irgendwie auch darüber reden, ne? Und sagen, hör mal das, ich brauch dies. Auch in dem Streitgespräch, was du alles gesagt hast, Judith. Also... Sie war da so bei sich und so erwachsen irgendwie und er scheitert dann daran. Ne, man weiß natürlich auch jetzt irgendwie nicht, das ist jetzt, soll jetzt, klingt wie eine lahme Entschuldigung, soll es nicht sein, aber man weiß natürlich auch nicht, was der vielleicht von außen irgendwie für einen Druck bekommt. Also ich meine, wir kennen das alle selber. Irgendwie dann fragen dann die Eltern oder die Großeltern, erleben wir das denn noch? Ne, so, und irgendwann kannst du es vielleicht auch nicht mehr hören. Aber trotzdem ist er ja eigentlich erwachsen und eigentlich Schneider seines eigenen Lebens. So, und also wenn er das nicht.
Ich meine, es kann ja auch komplex sein. Es kann ja auch sein, dass er sie wirklich liebt, glaube ich auch, und dass da diese Angst ist. Aber ich denke mir halt so, nachdem sie diese Sachen zu ihm gesagt hat, ich kann dich doch nicht heiraten, damit du mir vertraust, dass das nicht in ihm arbeitet, so. Wie kann das sein, dass er da so stur bleibt? Ja. Weil das ist doch der Satz, der ihn wirklich, wenn er sie ernst nehmen würde und nicht einfach nur als so, ja, warum heiratest du mich jetzt nicht, ne? Dann müsste das doch in ihm was machen, weil sie hat ja den Nagel sowas von auf den Kopf getroffen.
Ja, aber da sind wir, glaube ich, wieder an dem Punkt, man muss dann halt auch bereit sein, an sich zu arbeiten, an dem, was da in einem ist. Und das können, wollen, manche Menschen vielleicht auch einfach nicht so. Also, oder haben vielleicht noch nicht mal die Idee davon. Also das, was wir bei Carrie sehen, dieses wirklich Auseinandersetzen mit der Situation, reingehen in die Emotion, reingehen, woher kommt die Angst, was ist da los, warum reagiere ich, wie ich reagiere, was kann hier der Grund sein? Das muss man ja, und wie immer meine ich das nicht als Entschuldigung, aber trotzdem ist das eine Erkenntnis, die du erstmal brauchst und einen Weg, den du gehen musst und den du überhaupt siehst als Option, nicht einfach zu handeln aus den Emotionen oder aus irgendwas, was mir im Kopf rumspukt, sondern mir das erstmal zu nehmen, mir anzugucken und zu denken, was bedeutet das jetzt eigentlich? Wo kommt das her? Wo will das hin? Was ist hier eigentlich der Kern der Sache? Und das ist wahnsinnig viel Arbeit. Und ich finde nicht immer, das ist immer damit gesagt, dass ja, das muss man wollen. Ich finde auch oft muss man es auch erstmal erkennen. Also man muss erstmal erkennen, was überhaupt los ist. Und das hat nicht unbedingt immer was damit zu tun, ob man das jetzt will oder so, ne, sondern an diesem Punkt, finde ich, muss man manchmal im Leben auch erstmal kommen, das zu verstehen, was da los ist. Und wenn du da noch nicht bist oder vielleicht auch nie sein wirst und das kann die unterschiedlichsten Gründe haben, dann passiert das halt. Dann landest du da wieder so wie Aiden da und liegst da und handelst so, wie du handelst, weil du es nicht anders gerade kannst, weil du gar keine anderen Mechanismen, gar keine anderen Learnings hast, auf die du zurückgreifen kannst. Da gibt's kein Zurücktreten und sich das von außen angucken und reflektieren, sondern da gibt's nur, ich fühle das jetzt und das muss jetzt raus und das habe ich gesagt und jetzt ziehe ich den Schlussstrich, weil du liebst mich ja nicht. Und das ist die Konsequenz, die ich hier draus gezogen habe. Und wie gesagt, ich will das nicht entschuldigen, aber so kann ich es mir nur erklären. Anders kann ich mir nicht erklären.
Ja. Ja, es ist einfach auch einfach schwer nachzuvollziehen, weil es ja so weit weg von uns und unseren Bubbles ist. So irgendwie. Wir haben es aber halt auch einfach gelernt, Dinge zu sagen, einzuordnen, auch mal einen Schritt zurückzutreten und auch mal zu wissen, dass es okay ist, wenn was nicht okay ist. So, und dass es auch okay ist, was zu machen, wenn die Gesellschaft sagt, doch, das macht man aber so. So, und das haben wir gelernt und ich kann mich nur anschließen. Ich bin einfach fassungslos, weil wie gesagt, ich habe die Folge das erste Mal jetzt gesehen mit 34,5 irgendwie und bin froh, dass ich so viel weiter bin, als es Aiden da ist, der es eigentlich auch hätte besser wissen müssen.
Aber ich möchte wirklich noch mal kurz sagen, ganz ehrlich, mein 13-, 14-, 15-jähriges Ich hat die Situation ganz anders gesehen.
Ja, natürlich. Ich habe auch gedacht, hey, was hat sie?
Was hat sie, Aiden?
Komm nach Hawaii. Leute, Aiden, der bezahlt dir einen Flug nach Hawaii. So irgendwie.
Ja, ich war so, hä, wieso liebt sie Aiden denn nicht? Er gibt dir doch alles, er will sie doch unbedingt, wieso versteht sie das nicht? Und erst heute, und heute bin ich auf einem ganz anderen Dampfer und denke so,
Das ist halt echt dieser automatische Automatismus, wenn man sich liebt, dann muss man ja heiraten wollen.
Mhm. Ja, das ist verrückt.
Aber dass
da
dieses, diese Sachen dazwischen und auch, sie hat das alles so schön ausgedrückt und am Ende hatte sie die Worte, ne? Es geht nicht um dich.
Ja.
Es geht nicht darum, dass ich mit dir unsicher bin. Ich versuche hier gerade was rauszufinden und er hat da einfach keinen Millimeter Verständnis für.
Ja.
So. Und vertraut dir auch nicht und sieht auch da seinen Anteil daran gar nicht. Und am Ende ist halt wirklich die Sache, wenn sie halt Team wären und auch nach diesem Streit Team wären, dann könnte man sich hinsetzen und sagen, okay, ne, aber er kann diese Verletzung einfach nicht irgendwie verknusen.
Nee.
Das ist richtig schade. So,
voll.
Richtig schade.
Absolut.
Und ich muss irgendwie an eine Hörerin denken. Liebe Grüße, die hat mal kommentiert, ich mag die gesamte zweite Storyline mit Aiden nicht. Und ich finde, also da muss ich die ganze Zeit dran denken, weil ich bin auch so ein bisschen, ich finde die auch, die ist, ne, das ist nicht einfach nur auch schön und oh, jetzt schade, dass sie jetzt nicht mehr zusammen sind, sondern es ist halt echt, also ja, aber so viele spannende Sachen, die anhand dieser zweiten Beziehung nochmal passieren. Ja. Also ich mag es, dass es die gibt, aber ich mag sie an sich nicht so. Mhm. Obwohl auch diese, es ist jetzt nicht nur schwarz oder weiß, sondern halt wirklich, ne, diese Sachen irgendwie, die wir daran so sehen konnten, so diese Einblicke und mit irgendwie dem fehlenden Vertrauen oder dann auch diesem, ne, was irgendwie Beziehungen ausmacht oder diese Chemie, die haben und sowas alles. Und das ist schon, waren schon coole Storylines. Und irgendwie
total.
Mag ich auch, also auch wenn das ein ganz anderer Folgentitel ist als der englische, aber hier Schwarz oder Weiß, beschreibt ja total das, wo zwischen Carrie sich bewegt und wo sie, ne, wo sie auch nur Schwarz oder Weiß sieht und sich denkt, da muss ja wohl was anderes sein und das versucht zu finden. Aber wenn du nur Schwarz oder Weiß zur Auswahl kriegst, dann ist es halt schwer. So, und da gibt es dann nur entweder heiraten und Aiden beweisen, dass ich ihn will, weil das ist ja das, was so im Raum steht von Aidens Seite, was sie ja auch einfach, glaube ich, so dolle fühlt. Oder halt nein. Aber dass es deren gemeinsamen Weg geben könnte, da kam Aiden nicht drauf und Carrie hat den gesucht.
Ja, das ist schade. Aber zum Glück geht es ja weiter. Also wir sind ja nicht am Ende von irgendwas, sondern es geht ja immer weiter.
Nein.
Und das finde ich aber auch wirklich schön. So, ne? Weil, und das mag ich auch so an dieser Serie, dass wir wirklich so diese ganzen Facetten mal durchgehen, ne? Auch wieder das Scheitern, dass es nicht heißt, nur weil wir jetzt den zweiten Versuch starten, heißt das, wir müssen jetzt auf immer und ewig zusammenbleiben, sondern das heißt einfach nur, dass wir einen zweiten Versuch starten und gut, und auch gut, auch wenn ich jetzt wirklich kein großer Fan von Aiden bin und dieser ganzen Storyline, wie du auch schon gesagt hast, aber trotzdem auch gut, dass wir das gesehen haben, dass man das auch mal machen kann und trotzdem sagt, nee, hat auch nicht funktioniert. Aber gut, aber wir haben es wenigstens probiert. So, ne, es ist nicht dieses hätte, würde, könnte, sollte, wer weiß denn schon, sondern ne, die haben es wirklich nochmal durchgespielt und es hat nicht funktioniert, aus Gründen. Ja. Und es ist doch auch gut, das mal zu sehen. So,
sehr,
so
auf jeden
kann man
Fall.
Das doch.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, deswegen bin ich tatsächlich wirklich sehr gespannt, irgendwie, was jetzt als nächstes kommt und freue mich da nächste Woche mit euch drüber zu sprechen.
Ja, die Folge 16 steht nächste Woche an. Die heißt Geschuldet, geliehen, geschenkt.
Oh je.
Oha, ich weiß, welche Folge das ist.
Und ich auch. Und das sind ja die letzten drei Folgen dieser Staffel bis zum großen Staffelfinale, auf das ich mich auch schon freue. Tja. Aber jetzt haben wir erstmal hier den Sack zugemacht. Und ich bin froh, dass wir uns hier da richtig in jedes Detail reingehen konnten. Ich hoffe, es war auch für euch spannend, das zu hören. Und das ist alles, was ich dazu sage.
Und das war's dann auch für heute.
Und danke, dass ihr uns zweimal, dass ihr euch zweimal mit uns mit dieser Folge auseinandergesetzt habt. Ja. Wir haben ja schon gesagt, es gab wirklich einfach viel zu reden und es gab viel Emotion. Und das war auch richtig so. Also ich finde es gut, dass wir uns dafür Zeit gelassen haben. Das war einfach viel. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Folge wieder. Schreibt uns gerne eure Gedanken dazu. Ich bin mal gespannt, ob jetzt auch so viel kommt, wie wir jetzt erzählt haben. Ob genauso viel zurückkommt irgendwie. Freuen wir uns drauf und wünschen euch bis dahin eine gute Woche.
Ja, bis und dann. Auch eine schöne Adventszeit. es ist
ich ganz vergessen
los.
Vor lauter Aiden. Macht's euch kuschelig.
Die Kerzchen werden angemacht. Macht's euch kuschelig und wir hören uns dann in der nächsten Woche.
Tschüss.
Bis dann.
Tschüss.
Bradshaw Club ist ein Podcast von Alessa Brings, Karin Eckhold und Judith Rauwald. Text, Schnitt und Produktion Alessa Brings, Karin Eckhold und Judith Rauwald. Grafische Gestaltung Jana Linder. Musik Johannes Meyerhöfer und Judith Rauwald.